Herzlich willkommen zu Fische im Tee.
Yeah!
Heute zu Gast Roland Blach.
Schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist. Bist dein Mikrofon an?
Das habe ich gedacht, das wäre ein, ja, zwei.
Hallo, hallo, hallo. Hallo.
Aber sowas von.
Was? Das ist passt, echt brutal laut, gell?
Passt
also
super.
Wenn ich jetzt nahe schrei, aber mache ich nicht.
Nee, das ist gut so. Seid ihr technisch alles easy?
Ja, sag was.
Wie, sag was.
Ja, Roland Blach, vielleicht ganz witzig, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Wir haben den Roland schon ewig lang mal auf der Wunschliste. Wir haben so eine kleine Wunschliste, mit wem wir alles sprechen wollen. Und da gehört Roland Blach natürlich dazu. Friedensnobelpreisträger, kommen wir sicherlich im heutigen Tag auch noch drauf zurück. Und dann haben wir irgendwann, wo wir dann die Liste und sowas gemacht haben und angefangen, Leute anzufragen, haben wir jemanden von der Stadt Marbach gefragt, kannst du uns irgendwie die Kontaktdaten geben vom Roland Blach? Ja, der wohnt nämlich in Marbach. Und dann war das Thema eigentlich durch, weil wir natürlich auch irgendwo schauen lassen. Wir wollen ja was machen für Leute hier aus der Umgebung. Gibt es ja sehr viele interessante Leute. Und dann hat mich irgendwann Pia angerufen. Also ich erzähle nicht den ganzen Tag. Sorry, bloß aber wie es dazu gekommen ist. Und kannst du eine Beschallung machen, wo der Kai Siefermann da ist, Tonsteine sterben, und hab mich da nachgesetzt, dann ist der neben uns gesetzt, dann sind wir halt so ins Gespräch gekommen, ich weiß auch nicht wie. Du weißt es noch.
Ja, ja,
dann haben wir irgendwann mal gefragt und bla bla bla. Und dann hat er gesagt, hey, er wird auch oft Sachen gefragt. Und es ist ja doch eher ungewöhnlich, dass jemand sagt, hey, er wird auch oft interviewt. Und ich gucke ihn an, wer bist du? Roland Blach, what? Und so ist das Ganze dann zustande gekommen und wir haben die Liste gemacht und jetzt ist er da und da freuen wir uns besonders drüben. Roland, ein Friedensaktivist, warum ist der abends müde?
Warum der abends müde ist?
Ja, harte Arbeit.
Weil Frieden ist im Prinzip... Morgens, mittags, abends ist im Prinzip präsent. Du machst die. Ah, ich bin näher dran, so, ja, genau. Im Prinzip ist das eine Daueraufgabe. Du machst den Fernseher an, da kommt irgendwas von Krieg im Jemen, da kommt irgendwas von diesem oder jenem. Du guckst rechts und links in der Nachbarschaft rum, da ist Streiterei, dies oder jenes. Also, das sage ich mal die negative Seite und das Positive, was da eigentlich im Umkehrschluss gemacht werden soll. Es beginnt mit dir selber, morgens vielleicht beim Meditieren. Beim was auch immer, das ist ja Tagesgeschäft. Und irgendwann geht, glaube ich, einfach dann die Augenklappe zu, weil du denkst, boah, das ist jetzt eigentlich ganz schön, das ist jetzt eigentlich viel. Also Frieden machen ist echt auch anstrengend. Aber da kommen wir später noch dazu, weil ich habe ja nachher noch was vor. Hier.
Ja, du bist noch Aktivist.
Ja, ja.
Du darfst natürlich schon was vorhaben. Wie macht man Frieden? Ich frage jetzt einfach, wie arbeitet man für den Frieden?
Das ist die schwierigste Frage und nicht gleich am Anfang.
Okay, dann stellen wir die mal zurück.
Nein, das ist schon richtig. Wie macht man Frieden? Ja, es gibt keinen den Frieden. Wo beginnt Frieden? Hier auf dem T-Shirt irgendwo steht da drauf von Mahatma Gandhi, das ist mein Spruch. Den ich seit Jahren eigentlich mit mir rumtrage. Es gibt keinen Frieden, Frieden ist der Weg. Das passt ja zu allem, was wir jetzt auch haben, egal ob Ukraine, ob das mit einem selber zu tun hat oder ob das mit welchem Konflikt noch immer ist. Die Einstellung dafür zu kriegen, wie könnte ich Unfrieden, Gewalttätigkeiten, Konflikte, die einfach immer wieder in Versuchung geraten, mit Gewalt zu lösen, wie kann ich das umgehen, wie kann ich immer wieder mal innehalten und das beginnt im Prinzip mit dir selber. Morgens beim Aufstehen sagen, scheiße, bin falsch aufgewacht und sag, okay, ich hocke mir jetzt aufs Meditationskissen oder gehe hinaus oder ich schnupper an die Blumen, bin ja ganz viel in der Natur. Und damit beginnt es eigentlich. Und ich glaube, am Ende ist immer eine Haltungsfrage. Den Frieden zu haben in sich, im Äußeren und so auf Menschen zuzugehen. Und das, ehrlich gesagt, über die 25 Jahre Friedensarbeit, wo ich jetzt immer gemacht habe, hauptamtlich, da war nicht, was machst du? Abrüstungskampagnen, Atomwaffen. Ich habe dann immer gesagt, eigentlich will ich der Menschheitssehnsucht nach Frieden ein Stück weit Nahrung geben, dass die Menschen, die da alle sind, hier, überall auf der Welt, hier ist ja relativ friedlich, aber überall auf der Welt ist nicht so friedlich wie hier im Moment gerade. Ja, und da ein Stück weit damit zu helfen, indem ich mich hinstelle und mir Herzblut nahegebe, meine Leidenschaft nahestelle und anderen Menschen zuhöre, ihnen Respekt und Wertschätzung gegenüberbringe, das ist das, was Nährboden gibt für Frieden, würde ich sagen. Und sich selber immer wieder auch hinterfragen, sagen, oh Gott, jetzt bin ich vom Weg abgebogen, was ist da falsch gelaufen, warum bin ich jetzt nicht friedlich geworden?
Wie ist deine Geschichte, also wie bist du zu dem geworden, der du heute bist? Du warst, bist friedlich aufgewachsen, das ist ja ein blödes, aber du bist in einer kleinen, größeren Familie aufgewachsen, christlich, nicht christlich. Wie war dein Werdegang oder deine Hinführung zu dem, was du heute auch beruflich dann in irgendeiner Form machst?
Also ich glaube, es gab ein paar Punkte, also ich bin tatsächlich christlich aufgewachsen, aber ich glaube, mittlerweile weiß ich, dass alles, was meine Eltern mir mitgegeben haben, ganz viel damit zu tun hat, also sowohl über Dinge zu sprechen, als auch nicht zu sprechen, und zwar ihre Kriegserfahrungen. Mein Vater ist geflüchtet mit 10, der musste auch von jetzt auf nachher aus Schlesien gehen, als er 10 war. Das war nie so ein großes Thema, und heute weiß ich, dass dieses Thema mich eigentlich immer tangiert hat, und heute eigentlich kapiere ich, was es mit mir zu tun hat, aber mit vielen hier im Raum. Irgendwann verliert man seine Heimat, egal ob Schlesien, ob Kongo, ob Russland, völlig wurscht, und dann ist der Heimat weg und will es eigentlich nur wieder zurückhaben und sagen, ich möchte da eigentlich wohnen, da bin ich aufgewachsen, da ist der Flieder und da ist der Holunder und da ist das Mäuseklauf und Kätzle und dann ist das weg. Das ist ein Scheißgefühl. Und das habe ich nie so richtig kapiert bis auf die letzten Jahre. Also das war das eine. Und dann, ich hatte gute, behütete Kindheit. Und dann war, wie so einige wahrscheinlich hier im Raum, die waren dann früher etwas jünger oder älter, je nachdem, als 81, 80, 81, 82, ich in der Schlagzeile dann gelesen habe in der Zeitung, Dritter Weltkrieg könnte kommen. Ich so, okay, das ist jetzt nicht so richtig lustig als 12-Jähriger. Und dann guckt man halt dann so in den Fernsehen rein und dann kommt dann so Videos, Atomkrieg und was macht man da so. Und das hat mir halt in der Schlaf, im Schlaf habe ich das massiv mitgekriegt als Albträume und bin schweißgebadet aufgewacht. Das war weniger schön. Und wahrscheinlich ging es vielen anders genauso. Die sind auf die Straße gegangen und das habe ich aber nicht gemacht. Kleine Episode bei der großen Menschenkette. Wer war bei der großen Menschenkette 83 dabei? Hand hoch. 1, 2, 3 vielleicht, genau.
Halt!
Ah, siehste, da outet sich einer. Menschenkette, 22. Oktober 83.
Alfdorf. Ich bin in Alfdorf gestanden. Und da sind so viele Leute gestanden in zweier Reihen und mir hin fast drüber gestritten, wer in der Originalreihe steht. Jedenfalls, also ich bin auf jeden Fall in der Originalreihe gestanden, aber die in der...
Und ich war in gar keine Reihe, weil das hat mich so belastet, dass ich vorzogen habe, zum VfB zu gehen.
Hat und dem Tag der VfB gespielt?
Ja, hallo.
Und jetzt
hätten wir das auch noch gesagt.
Naja, und jetzt? Das Beste war, ich habe mich fürchterlich aufgeregt, weil ich dachte, scheiße nochmal, warum spielt der VfB um 17 Uhr und nicht um 15.30 Uhr? Und dann im Nachhinein, ich habe dann den Erfinder der Menschenkette, tatsächlich war das später mein väterlicher Friedensmentor. Gott hab ihn selig, der ist dann irgendwann vor ein paar Jahren gestorben, leider an Krebs, der Uli Thiel. Und der hatte das damals mitgegründet und wir haben uns dann immer hinterher geflaxt. Du warst ja gar nicht in der Kette. Ja, ich hab halt die Kette. Und dann haben die das damals tatsächlich hingekriegt, den Meyer Vorfelder zu überzeugen, dass das Spiel eineinhalb Stunden später stattfindet. Und also das muss man sich mal als Friedensbewegung hinkriegen. Fußballspiel, und zwar VfB gegen Bayern. Juhu, VfB war dann Meister in der Saison, das zu verändern. Also das war prägend, diese Zeit. Und dann Tschernobyl war nicht auch nicht so richtig lustig. Ja, und dann habe ich irgendwann halt, war die Entscheidung Zivildienst, ja, nein. Und ich habe keine Ahnung gehabt, wie man das schreibt, habe halt irgendwo abgeschrieben. Und das war genau zur Zeit, wo der Kalte Krieg im Umbrechen war. Und hinterher war mir klar, war nur ein bisschen geprägt, RAF, ja, Gewalt und Umsturz und Antistaat und so. Ich denke, wow, aber nee, mit Gewalt, das ist doch scheiße. Du kannst doch nicht irgendwie ein System, was dir nicht gefällt, kannst du nicht mit Gewalt umstürzen, das ist doch blöd. Leute ermorden. Herrhausen und so und so. Und ich fand das irre. Und dann kam irgendwie diese ganze Zivildienstzeit und danach und ein paar Jahre später habe ich gesagt, da ist dann gerade eine Methode aus den USA nach Deutschland gekommen, Mediation. Und da dachte ich, das will ich lernen. Ich will wissen, wie kann man Konflikte vermitteln, ohne dass man Gewalt anwendet. Ich war ganz stark von Gandhi geprägt, muss ich noch sagen. Mahatma Gandhi, ich habe es ja vorher gesagt. Und der Film, der hat mich in den 80er Jahren ganz stark geprägt. Die Art und Weise, wie der Menschen motiviert hat und versucht hat, mit gewaltfreien Mitteln Dinge zu verändern, Wahnsinn. Ich glaube, irgendwie auch in den 80er Jahren, kam mir gut ins Sinne, fällt mir gerade ein, völlig irr. Da war bei irgendeinem Fußball, ich bin in Kornwestheim aufgewachsen, da war irgendwie die erste Mannschaft, hat er gespielt im Stadion.
FV Kornwestheim.
FV Kornwestheim, Salamander Kornwestheim.
Das hat er die ESG gegeben.
Salamander Kornwestheim. Und die sind gnadenlos abzockt worden vom Schiedsrichter. Und das hat, so wie gesagt, und dann habe ich hineingerufen, leistet Widerstand, das geht so nicht. Dann dachte ich, was bist du denn für ein Spinner da draußen mit 17? Das kann schon nicht. Haben sie natürlich 5-0 verloren, das weiß ich genau.
Und dann hast du den Schiedsrichter verprügelt.
Nein. Da kann ich aber später auch eine Story erzählen mit dem Schiedsrichter. Das ist aber erst 5 Jahre her. Mache ich auch gleich, das von wegen Gerechtigkeit. Ich habe so einen wahnsinnigen Ungerechtigkeit regt mich wahnsinnig auf. Aber Ungerechtigkeit kann auch extrem wütend machen. Nur die Wut so in den Griff zu kriegen und so zu reflektieren, dass ich sage, ich hau niemand irgendwie um oder ich schreie niemand an oder so. Das ist das Große, was ich über die vielen Jahre versuche, immer wieder neu zu lernen. Aber das war mal ganz kurz oder vielleicht nicht kurz auf deine Frage hin.
Es war schön, wenn der Gast redet, wenn wir kurze Fragen stellen, der Gast antwortet.
Ich könnte auch eine Stunde länger, nee, aber ich will ja auch, nee, dass ihr weiterfragt.
Nein, ist ja schön. Was mich jetzt nochmal interessiert, du hast gesagt, dein Vater ist geflohen mit 10. Heutzutage weiß man ja, dass bei manchen Geschichten Generationen später erst das Auftritt, also das so ein Trauma, also da hat man in der Traumaforschung so ein bisschen was rausgefunden. Hat dein Vater mit dir über die Flucht gesprochen oder kam das aus dir raus und du bist auf deinen Vater zugegangen oder du hast deine Geschichte nochmal, die Geschichte deines Vaters nochmal erforscht in dem Sinn, weil das wäre ja dieses Traumathema, dass er gar nicht redet, sondern du irgendwann mitbekommst, was seine Geschichte war, ohne dass es dir erzählt hat?
Also ich bin in einem Haus aufgewachsen mit meinen Großeltern, mit meiner Tante, die alle geflohen sind und mein Vater eben auch. Meine Mutter ist 41 geboren. Da war das immer wieder mal so ein Thema an Weihnachten und was gibt es zu essen, Sauerkraut und also so Dinge, die in Notzeiten so wichtig sind. Das war immer so ein bisschen Thema, hat ein bisschen tatsächlich auch von der Fluchtzeit berichtet, immer wieder. Und ich muss sagen, ich habe das erst so richtig begriffen, und zwar hier mit meinem Herz in Verbindung mit meinem Kopf, als vor ein paar Jahren Briefe aufgetaucht sind vom Bruder meines Vaters, der ist in eine russische Kriegsgefangenschaft gekommen und der hat, ohne dass wir das alle wussten als Familie, ich habe zwei Brüder, ohne dass wir es wussten, hat er an seine Mutter, der mit dem anderen Sohn, also meinem Vater, auf der Flucht war und mit der Schwester, die haben sich Briefe geschrieben und die Oma hat immer zurückgeschrieben, die sind auf einmal aufgetaucht, ich weiß gar nicht so richtig, wo die auftaucht sind. Und mein Bruder hat es dann tatsächlich so als Buch dann veröffentlicht für unsere Verwandtschaft, nahe Familie. Und da ist mir erstmal richtig klar geworden, was eigentlich diese Flucht bedeutet hat von meinem Vater. Ich werde nie den Satz vergessen. Meine Oma, die war nie rachsüchtig, irgendwie nach dem Motto, oh, komm jetzt die Polen, was wollen die da mal am Häusle? Und der hat irgendwann während der Flucht geschrieben, ich möchte doch bloß wieder zu meinem Häusle zurück. Das hat mich so betroffen gemacht, weil ich wusste, auch weil ich da schon lange in der Friedensarbeit drin war, wie vielen Menschen geht es denn ähnlich, die bloß zu ihrem Häusle zurück wollen und irgendein Blödsinn, weil irgendeiner meint, Macht gegen den anderen ausspielen zu müssen und alles sind Spielbälle und die müssen flühen und irgendwo müssen sie wieder bleiben. Das habe ich erst kapiert und richtig, richtig gemerkt. Und das Ganze noch parallel dazu, ich habe eine Therapie vor ein paar Jahren machen müssen, aus der familiären Situation heraus. Und in dieser Therapie war das Fluchtthema ganz wichtig für mich. Und dann bin ich tatsächlich auf diese Kriegskinder, Kriegsenkel-Bücher gestoßen, die 2005 so hochkamen. Und habe gemerkt, boah, das geht an mich total was an. Und dann habe ich aber nicht nur gemerkt, das geht an mich total was an, sondern wenn ich hier im Raum gucke, geht es eigentlich wahrscheinlich jeden von uns was an. Und ich sage immer, seitdem ich das irgendwie klar gekriegt habe, und ich in Reden, bei Reden oder in Texten, wenn ich was schreibe, sag, wenn wir nur jede einzelne Geschichte hören würden, von denen, die hier sind, von denen, die jetzt fliehen, aus der Ukraine, aus, egal, aus afrikanischen Ländern, aus anderen asiatischen Ländern, wenn wir denen Gehör schenken würden, eine Minute, fünf Minuten, zehn Minuten, ihnen lauschen, was für sie Geschichte haben würden, jede Waffe dieser Welt würde sofort schweigen, jede. Und das ist mein Antrieb, die Menschen dazu zu bringen, ihre Geschichte erzählen zu dürfen, um damit dem Frieden ein Stück weit näher zu kommen, aber sie überhaupt mal wahrzunehmen und nicht zu sagen, oh Gott, ihr seid die blöden Flüchtlinge, was wollt ihr denn eigentlich hier, ihr nehmt mir meinen Wohnraum weg oder mein Geld oder sonst was, sondern jeder hat eine Geschichte und jeder wollte nicht unbedingt fliehen. Und ich glaube, das ist mir erst in den letzten Jahren wirklich so klar geworden.
Und jetzt nochmal rum zu, wo hast du Zivildienst gemacht?
Im Altersheim in Kammerstamm, Jakob-Siegler.
Und es ist ja viel in der Zeit, dass Zivildienst ja schon prägend war, weil man dann natürlich, es war ja politisch, eine sehr politische Zeit. Es war ja nicht nur politische Zeit, was politische Systeme angegangen haben zu diesem Zeitpunkt, sondern es wurde ja irgendwo auch ein Generationenkonflikt irgendwo aufgearbeitet in dieser Zeit, wo man ja bewusst in manchen Dingen auch anders sein wollte. Hat es bei dir eine Rolle gespielt, so sich abzusetzen von, ja, auch von anderen Generationen, jetzt nicht unbedingt so die Eltern, aber was Lehrerinnen und Lehrer, früher hat man nicht Lehrerinnen gesagt, was Lehrer angeht, wo einfach so andere Strukturen da waren, wo vielleicht ich habe das selber erlebt, wo in Kirchengemeinden andere Strukturen da waren, wo Machtstrukturen da waren, und das muss man ja nicht mal unbedingt sagen, dass es so nachfaschistische Strukturen waren, sondern es waren ja auch Menschen, wo aus der Zeit auch geprägt waren und dort ihre Erfahrungen gemacht haben. Und war das dann so eine Auflehnung von dir auch gegen dieses Etablissement irgendwo oder gegen diese Politik oder eher nur dieser innere Antrieb?
Gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob mir die jemals so gestellt wurde. Also ich habe mich in der Zeit in den 80ern neben der Frage, dass mich halt das in den Schlaf gebracht hat und nicht tatsächlich, das mich wahnsinnig beschäftigt hat, und das ist ja nicht lustig, wenn du da Albträume hast. Und dann in der Zeit, ja, also die Beschäftigung in der Schule ein bisschen, aber ich war eigentlich ein total schüchterner. Also jetzt, wenn ich mir jetzt 40 Jahre zurückgucke, oder wie alt bin ich, 53, 40 Jahre zurückgucke, denke, da hätte ich überhaupt hier nicht, ich wüsste gar nicht, was ich sagen soll, wird wahrscheinlich jetzt hinterm Ding sitzen. Weil mich das so geprägt hat. Und ich habe mich aber beschäftigt natürlich, habe vorher gesagt, RAF und die ganze Frage, so wie ist das eigentlich entstanden? Warum haben die sich eigentlich damals aufgelehnt? Ab 67, Vietnamkrieg, Benno Ohnesorg, der Rudi Dutschke, 7. März, wie ich geboren, hat mich natürlich total fasziniert, die Menschen und die Bewegung. Und denke, warum waren die aber so unter sich? Das war eher so theoretische Beschäftigung, das kann doch nicht sein. Also warum haben die es nicht hingekriegt, als Studenten irgendwie über die Studentensein hinaus die Leute zu beschäftigen? So, und dann habe ich mich theoretisch mit beschäftigt, auch mit so gewaltfreier, herrschaftslosen Dingen, weil ich dachte, warum muss denn irgendeiner über jemand anders stehen? Das ist doch völliger Humbug. Also müssen doch alle Menschen, die vor Gott gleich sind oder nicht Gott, je nachdem, ob jemand glaubt oder nicht glaubt, da steht doch niemand
über. Auch vom Grundgesetz. Also unabhängig von Gott.
Heute ist ja Grundgesetztag, also heute ist ja Grundgesetztag im Prinzip, und dann ist Charta der Menschenrechten, weil alles, was man herziehen kann, ist doch völliger Mumpitz, dass der eine über dem anderen steht. Das ist Quatsch, das geht nicht. Also sollten wir uns also verhalten, dass wir die Menschen uns alle respektieren, und damit haben wir mich beschäftigt. Aber halt theoretisch habe ich mich mit allen möglichen, mit dem Tolstoi und mit den ganzen Praktikern und Schrägstrich Theoretikern beschäftigt. Und dann habe ich mir eben ja in der Familie ein bisschen gestritten, ja klar, aber im Prinzip habe ich dann, was mache ich denn konstruktiv draus? Was könnte meine konstruktive Erkenntnis daraus sein? Und dann dachte ich, okay, Konflikte gibt es immer auf der Welt. Ist nur die Frage, wie löst man oder wie geht man es an? Und das war dann die Konsequenz, dass ich sage, bleib nicht dabei stehen bei der Frage, wie gehen wir mit Staat und Kapitalismus um, sondern wie kann man so dafür sorgen, wie kann ich dafür sorgen, meinen kleinen Beitrag, dass wir mit der Art und Weise zu leben. Ich war dann ganz früh Vegetarier. Damals, es war ja ganz schwierig, da hast du dann irgendwo bloß Sauerkraut kriegt oder Kartoffel oder so.
Maultasche,
ja. Die waren aber auch gefüllt mit Fleisch.
Ja, klar.
Dann habe ich mir halt damit, war eine Müllinitiative hier im Landkreis. Ich habe gedacht, naja, so ein bisschen für Umwelt und so einsetzen, aber nicht den Kapitalismus abschaffen. Aber heute denke ich, das Beste wäre, man schafft diesen Kapitalismus ab, weil der ist, das sagt ja der Papst, alles sagt er tötet. Und warum eigentlich? Aber wir leben halt davon, und irgendwann wird das aber auch irgendwie vonstatten gehen. Also das trage ich mit mir rum, und das prägt mich, ohne dass ich jetzt irgendwie so ein Radikaler wäre, da auf die Leute zugehen würde. So, was bringt mir meine Radikalität, die ich innerlich habe, wenn Menschen eine ganz andere Biografie haben, und ich kann nicht auf die Menschen zurennen und sage, hier ist meine tolle Haltung, das bringt mir nichts. Also da überfahre ich nur alle, sondern da sind ja einige jetzt im Raum hier, die Projekte, die ich auch mal gemacht habe, das kommt aus meiner tiefsten Seele, aus meiner tiefsten Leidenschaft. So versuche ich, die Menschen anzustecken und für diese wunderbare, vielleicht andere Art zu leben, zu begeistern. Weil Frieden ist das Schönste, was wir eigentlich haben, und gleichzeitig das Schwerste, weil ihr habt vorher schon gesagt, ich weiß gar nicht, wie man es wirklich, wie kann man es erreichen? Es ist halt da, oder man muss es halt auf den Weg bringen, aber es ist halt extrem schwer. Deswegen macht es müde.
Du hast gerade gesagt, dass Mediation rüberkommen ist. Wie ist dein Ausbildungsweg dann gewesen? Hast du Mediator dann gelernt? Das ist ja auch
ein. Das war damals ein 30-Tage-Kurs, und ich sage immer, dass ich. Na, ich habe jetzt gerade hier auf. Der Regina schön zuguckt, weil die das auch immer gerade hören darf. Irgendwie bin ich immer nichts. Ich habe keine wirkliche Ausbildung, keine 3-Jahres-Ausbildung, ja, ich habe kein Studium.
Du hast noch im Zivildienst, was hast du dann noch im Zivildienst gemacht?
Ich bin halt in der Altenpflege hängen geblieben. Mir hat es gut gefallen, weil meine Großeltern und meine Großeltern, die sind alle, ich hatte das Glück, dass sie alle daheim sterben durften. Und wenn die Menschen nicht irgendwo, wo vielleicht niemand mehr zu ihnen kommt, man sieht ja das Drama die letzten 2 Jahre, wenn die dann sterben und da ist niemand mehr da, der die letzte Hand hebt, das finde ich furchtbar. Und ich bin da hängen geblieben, und mir hat das gut gefallen. Ich habe jetzt als Zivildienstleister nicht in der Hauswirtschaft geschafft oder in der Küche oder so, sondern ich habe in der Pflege geschafft, und das war eine ganz tolle Erfahrung, den Menschen, so weit es halt eben möglich ist, irgendwie da zu sein. Und das habe ich eine Weile gemacht, und dann dachte ich so, wo führt es mich hin? Und habe die Mediationsausbildung vor 30 Jahren dann angefangen, und dann hinterher dachte ich, meine Vision am Ende war, ich möchte im Laufe meines Lebens noch ein Friedenshaus gründen. Aber da kann ich später was erzählen, weil deswegen bin ich auch wieder nach Marbach gekommen.
Fühlst du dich als Mediator?
Ja, schon. Aber immer am Lernen, weil ich baue doch die ganze Zeit auch Fehler. Ich weiß auch manchmal nicht, wie ich im Konflikt reagieren soll. Aber das ist das Richtige. Ich glaube, immer wieder sich zu hinterfragen, sagen, tue ich das, was ich mache, tue ich es richtig? Oder wo, wenn ich es nicht als richtig empfinde, wie kann ich mich verbessern? Aber ich fühle mich als Mediator und versuche, Menschen zusammenzubringen, Menschen im Netzwerk, Gemeinsamkeiten auszuschaffen, und bin eigentlich in meiner ganzen Zeit meines Lebens, auch des Friedensarbeitslebens, immer darauf ausgewiesen, Win-Win-Situationen zu schaffen.
Die ist jetzt für mich einfach sehr interessant. Die haben nämlich in erster Grundkurs Mediation auch gemacht gehabt.
Ja, können wir ja eigentlich so ein Mediationsbüro aufmachen, nicht?
Nee, ich habe aber immer gesagt, ich bin kein Mediator.
Könnt ihr jetzt bitte aufhören zu streiten? Könnt ihr aufhören zu streiten?
Jetzt ist aber jetzt, hätten wir jetzt auch anders, aber war jetzt war gut. Gut.
Nee, aber da, vielleicht,
keine Ausbildung, Grund, kriegt das aber hin.
Der Grund, warum ich das nicht weitergemacht hat, es wird über das ist dann mein persönliches Problem, es wird über Dinge gestritten oder es wird über Dinge Meditation gemacht Meditation. Oder vermittelt. Ja, also nicht Meditation, sondern im Prinzip vermittelt, wo ich für mich keinen Grund sehe, dass man darüber streiten kann. Also das ist so mein persönliches Problem dann und dann habe ich mich dann oder fühle ich mich dann einfach auch nicht fähig, da irgendwo zu vermitteln, wenn man über es sind ja doch oftmals finanzielle Sachen oder sowas dann auch irgendwo streitet. Und deswegen so die Frage, Mediator, aber das ist schon, was das Vermitteln angeht in anderen Bereichen, da habe ich, glaube ich, schon auch viel dazu lernen dürfen.
Ich stelle einfach jetzt wieder eine Frage.
Ja, ja.
Das war ein Statement. Die Zeit der 70er, 80er, das war ja eigentlich so eine weltweite Umbruchphase, aber vor allem auch in Deutschland eine sehr starke Umbruchphase. Jetzt da keine Ausbildung zu machen, war das eine schwierige Zeit oder haben deine Eltern auf dich eingewirkt oder wie war das für dich, ausbildungslos durchs Leben zu ziehen? Also, was ja eigentlich gar kein Problem ist, es kriegt man ja alles hin, aber man hat ja trotzdem auch einen gesellschaftlichen Druck. Das Elternhaus spielt ja da auch eine Rolle. Freunde, Bekannte, die eventuell mal einen schiefen Satz sagen. Wie war deine Erfahrung zu dieser Zeit?
Also meine Ausbildung war ja 93, 94, also Zivildienst 88 bis 90. Da, genau, ihr wisst, dass da an der Stelle dann die Mauer fiel, genau in meiner Zivildienstzeit. Und dann 93, 94, also aufwachsen 70er Jahre, und dann 93, 94 war diese Mediationsausbildung. Und ich hatte damals eigentlich vor, eine kaufmännische Ausbildung zu machen. Ich hatte sogar einen Ausbildungsvertrag in einem Bioladen in Ludwigsburg im Rapunzel. Da kann man ja ruhig sagen, darf man ja sagen. Und die
gibt's den noch? Den gibt's noch,
oder? Den gibt's noch, gibt's einen noch? Laden, aber die hatten damals...
Am Kaffeemarkt, war am Kaffeeberg.
Neu, das ist der Leuchtkäfer. Neu, die sind in der Lindenstraße. Und da hatte ich einen Ausbildungsvertrag und dann sind die aber irgendwie, haben die finanzielle Nöte gehabt und haben dann eine Lade zumachen müssen und dann war mein Ausbildungsvertrag weg. War ein bisschen doof. Ich hätte gerne eigentlich gemacht. So bin ich halt dann nicht ausgebildet worden, sondern habe dann die Mediationsausbildung gemacht und hinterher mit dieser Idee am Ende, die mich bis heute trägt, die kleinen Konflikte, wenn wir jetzt streiten auf der Bühne und du dazwischen funkst, und die großen Konflikte haben vom Prinzip her, sind die alle gleich, vom Prinzip her. Natürlich sind die einen komplexer wie die anderen, aber die Art und Weise, wie Streit gelöst wird oder präventiv angegangen wird. Und am Ende der Mediationsausbildung war mir klar, ich möchte diese Verbindung schaffen zwischen diesen Großen und den Kleinen, weil das eine und das andere ist nicht abtrennbar. So wie wir miteinander umgehen, hier untereinander, hier im Saal und draußen, das hat genau, also geht direkt in das, wie dann die große Welt miteinander umgekehrt und umgekehrt genauso. Und meistens setzt es immer an, wie gehen wir eigentlich in einem Bildungsapparat um, was lernen wir unseren Kindern, also sowohl zu Hause als auch in dem Bereich. Hat mich dann im Prinzip relativ schnell dazu geführt, dass ich gesagt habe, Frieden soll mein Lebensthema werden, tatsächlich. Und nicht, weil es halt irgendwie jeden Tag im Fernsehen und dies oder jenes, sondern ich wollte es versuchen, so zu leben mit all den Schwächen und all den Schwierigkeiten, auch finanziell, dass mich das heute so begleitet hat, dass ich heute weiß, ich werde irgendwann, keine Ahnung, in 10, 20, 30 Jahren werde ich sterben und sagen, mein Lebensthema war, den Frieden zu fördern, den Frieden zu leben, Menschen zu begeistern, dass Frieden was Wunderbares ist, und dass die Abkehr oder sag ich mal so immer dieses Kontra Krieg, Kontra dies oder jenes, das geht mir so, ich mag das nicht. Ich möchte dieses Positive manifestieren, somit sehe ich durch die Welt und versuche das in jedem Einzelnen. Also manche, auch meine Kinder sagen, Roland, Papa, tu doch nicht wieder jeden Schmetterling fotografieren und red doch nicht mit jedem Tier, das macht er, warum? Und dann mach, das ist super. Sprich einen Schmetterling an und der bleibt dann möglicherweise vor dir sitzen oder eine Libelle und dann bleibt die vor dir hocken und denkt, schön, du bist ein Geschöpf Gottes, egal was. Und das ist doch wunderbar. Und so kann es mit jedem Menschen auf der Welt genauso machen und ansprechend sagen, du bist doch hier, du bist toll. Und manche kriegen es dann vielleicht falschen Halt und sagen, warum bin ich toll? Dann spricht mich ein Mann an. Naja, aber das ist doch was Wunderbares und so sind wir Geschöpfe und das ist Frieden, so beginnt Frieden und das habe ich für mich entschlossen, dass es bis zu meinem Lebensende so sein soll und ich hoffe, das wird so bleiben.
Bist du ein Träumer?
Das hat auch John Lennon gesagt. Imagine all the people living life in peace.
Das ist, glaube ich, das Lied momentan, gell?
Irgendwie. Ich bin ein Träumer. Weil ich mir eine Welt wünsche, in der der Frieden und die Gerechtigkeit und die Bewahrung der Umwelt für alle ganz selbstverständlich ist. Und ich glaube, das treibt mich auch jeden Tag an, weil ich jeden Tag kleine Erfolge sehe, wo das passiert, über die Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg merke, was sich tatsächlich getan hat. Vor 2 Jahren war gerade mitten Corona, da dachte ich, Menschenskind, der Zweite Weltkrieg ist jetzt 75 Jahre her. 75 Jahre in weiten Teilen, natürlich nicht überall. Frieden in Europa, wir wissen, dass es auch anders war, Jugoslawien und so weiter. Aber gucken mal nur Deutschland und Frankreich an und gucken 75 Jahre wieder zurück, zwischen 45. Dann waren wir bei 1870, da hat dieser deutsch-französische Krieg stattgefunden, da war alles in Schutt und Asche gelegt in der Zeit. Dann war 14, 18, dann war 45, was ist in 75 Jahren passiert? Und heute sind Deutschland und Franzosen nicht immer, aber doch Freunde, die Deutschland, Europa vorantreiben. Das ist doch ein Wunder. Eigentlich ist es ein Wunder. Und das ist das auf Kosten vieler, vieler, vieler Menschen, die sterben mussten, grausam. Aber geschichtlich gesehen, das mitzunehmen, sagen, dafür lasst uns kämpfen, damit in 75 Jahren wieder die Welt ein Stück weit sich weitergedreht hat, zum Positiven, zum Friedlichen. Und dann bin ich gerne ein Träumer. Und dann werde ich auch gerne als Träumer oder naiv bezeichnet. Aber vielleicht braucht es immer wieder genau diese Menschen, die sagen, Moment, weiterdenken als jetzt hier und nicht in einen Reflex kommen, weil Krieg und Gewalt und Gegengewalt, nee, ich glaube, das braucht immer wieder den Gedanken, dass wir da rauskommen müssen aus diesen Situationen. Also deswegen gerne Träumer.
Jetzt hast du deine Meditationsausbildung gemacht. Dann bist du ja nicht auf die Straße gegangen und hast gesagt, wo ist der Streit? Ich bin der große Konfliktlöser. Wie ging denn dein Lebensweg dann weiter?
Ich war so ein bisschen auf der Suche, wo zieht es mich denn hin? Bin ich Smerlin, kennen die meisten wahrscheinlich, genau, das ist im Prinzip, genau, was, ja, coole Location, Kneipe, Veranstaltungsort, genau.
In Stuttgart?
In Stuttgart, im Westen, Augustenstraße, 81. Werbung, also, weil manchmal, Pia, manchmal gehen Leute auch nicht hierher, weil, aber hier ist eigentlich besonders cool, aber manchmal will man halt auch ins Smerlin.
Oder haben wir beim letzten Mal erkannt, oder sie gegangen nach Heilbronn.
Oder nach Heilbronn.
Weil sie hier nicht erkannt werden wollen.
Ich wollte ein bisschen Interaktion machen, Pia. Und dann war irgendwie so, da war ein Abend ausgeschrieben, gewaltfrei handeln und in der Nachbarschaft, Januar, Februar 95. Ich dachte, wir gucken mal an. Und dann war ein cooler Typ, der mich jetzt am nächsten Samstag zum seinem 60. Geburtstag nachträglich eingeladen hat. Und da sieht man schon, wie lang unsere Verbindung war. Der es geschafft hat, als er in den USA war, in einem wilden Bezirk irgendwo in Philadelphia, die Menschen dazu zu bringen, nicht mit Schusswaffeneinsatz irgendwie Einbrecher und sowas abzuhalten, in der Gegend rumzuziehen, sondern hat die irgendwie trainiert. Gewaltfrei mit sich gegenseitig animieren und motivieren, in der Nachbarschaft anders damit umzugehen, als mit diesen blöden Waffen, die da überall in den USA sind und eben da auch. Na, dann hat er Rollenspiel gemacht und dann saß ich halt so, wie jetzt, wenn du jetzt genau da wärst, dann sag ich, du, komm doch mal her. Und dann kam ich halt daher, Und ein paar Wochen später war ich in der Gruppe, Atom-Teststopp-Kampagne hieß sie, und ein paar Monate später, wird im Sommer, war ich an der UNO in Genf und habe mitdemonstriert, und 4 Monate später war ich Koordinator der Kampagne. Für 300 Mark, aber offensichtlich hat er gehört, er könnte es irgendwie gut, und hat Mumm, und dann, und so bin ich von einer Koordination zur nächsten gekommen und habe im Prinzip bis heute auf die Art und Weise Menschen zusammengeführt und vernetzt, weil, keine Ahnung, wer das gespürt hat, vielleicht ich oder vielleicht die anderen, dass da irgendwas in mir drin ist, dass es gut funktioniert, dass ich das gut kann, dass sie gut Menschen zusammenbringen. Und das eher, da kommt die Mediation eher über den zweiten Weg rein, weil ich da jetzt, die Mediation heißt ja im Prinzip Streitvermittlung, aber Menschen zusammenführen und moderieren, die Menschen zusammenhalten und sagen, so, was ist unser Ziel, das hat sich dann im Prinzip von 95 an bis heute so entwickelt, dass ich jetzt auf einmal hier hocke, wo ich dachte, da gehöre ich jetzt eigentlich nicht nah. Aber jetzt hocke ich halt hier und werde von euch interviewt, und das fühlt sich irgendwie gut an. Aber ich habe das nicht gedacht, 95, dass ich da irgendwann so weit komme. Und ich habe ja da auch noch was liegen, und ich habe ja auch dann im Laufe der Zeit viele coole Projekte gemacht, wo wir ja vielleicht auch noch dazu kommen, darüber zu berichten.
Vielleicht nochmal hier in die nähere Region. Bist du in den letzten Tagen, Monaten, vielleicht letzte 2-3 Jahren mal über die Waldheide in Heilbronn gelaufen?
Nein.
Bewusst nicht, oder?
Nee. Eigentlich, also ich habe mit genug Leuten aus Heilbronn irgendwie zu tun gehabt, und Schwäbisch Gmünd auch, da ist jetzt sozusagen, oder Mutlangen ist schon mal Anstellung.
Mutlangen, du hast viel Arbeit in Mutlangen gemacht,
gell? Nee, eigentlich auch nicht so. Das ist alles jetzt erst die letzten Jahre gekommen, habe mit den Menschen da zu tun, aber ich habe die ehemaligen Gelände tatsächlich nie so richtig besucht. Ich weiß nicht, ob das Schütz war, keine Ahnung, habe mir nie Gedanken gemacht. Ich habe es tatsächlich halt noch nicht besucht. Wir sind aber mal mit dem Fahrrad vor 15 Jahren sind wir mal die Menschenkette-Strecke sind wir mal abgefahren von Neu-Ulm, also von Ulm bis Stuttgart, die 100 Kilometer, 108. Aber das war ja dann auch Jahre später. Nee, ich war bei den ehemaligen Gelände tatsächlich nicht.
Interessant, einfach mal hinfahren. Also für jeden, wo da vielleicht interessiert ist, das zwischen Untergruppenbach im Waldstück, Dornbach oder wie das Ding dahinter heißt, dann Richtung Weinsberg, und ja, das wurde renaturiert. Das sind seinerzeit die Pershings gewesen. Gab es auch viele Proteste zu diesem Zeitpunkt. Auch sehr intellektuelle Szene, Böll, und wo da alles in Heilbronn, da hat der Heilbronner gewisse Berühmtheit bekommen, weil das so die einzigen atomare Sprengköpfe waren in der Nähe von einer Großstadt. Und ich bin mal davor gestanden, wo nur alles abgeschirmt war, und das ist schon für mich so eine der eindrücklichen Dinge, dass Frieden irgendwo möglich ist, und das ist wirklich jetzt so ein ganz spezieller Ort der Ruhe. Also wenn du mal Zeit hast, fahr dort einfach mal dahin.
Na, was ich aber nicht gesagt habe, ist, dass im Januar 85
einer tödlich verunglückt,
das Schiergau zu einem GAU gekommen wäre, weil da die sozusagen da Explosion war und was weiß ich was alles, und dann auf einmal die ganze Stadt im Prinzip dahinter steht und gesagt, hey, was machen wir denn eigentlich? Wir haben hier in der Nähe Atomsprengköpfe. Sag mal, sind wir eigentlich nur ganz, ganz, ganz sauber? Wir bringen uns in Lebensgefahr. Und ich glaube, solche Ereignisse, die irgendwie bei mir gewirkt haben, auch innerlich so gewirkt haben, haben mich diesem Thema tatsächlich am meisten annehmen, also neben der Frage, wie kann man Konflikte vermeiden oder im Vorfeld besser angehen, präventiv damit umgehen. Aber diese Atomwaffenfrage, weil für mich Waldheide, Mutlangen und heute die ganzen Gefahren, die immer noch lauern. Und auch in den letzten Wochen, Monaten, wo ich gemerkt habe, mit vielen Experten, wo ich drum war, egal wer wo, wie jetzt zu einer Haltung zu auch dieser aktuellen Frage, zu dem aktuellen Krieg Ukraine haben, die Sorge bei mir und bei vielen anderen, die lange dabei sind und auch die Geschichte von damals mitgekriegt haben, lassen einem dann doch die Schweißperlen wieder in die Stirn treiben, weil die Gefahr, dass wir tatsächlich zu einem atomaren Inferno kommen, die war und ist immer noch so groß aktuell wie vermutlich nie in den letzten 40 Jahren. mit einem Atomwaffeneinsatz anzudrohen, egal was Wladimir Putin damit tatsächlich bezwecken wollte, ob er nur keine Ahnung was. Aber das macht nun mal klar und damit befasse ich mich jeden Tag, heute Mittag auch, 5 Stunden eine Videokonferenz. Wir müssen dieses verflixte Zeug von dieser Erde verschaffen und wir müssen die ganzen Strukturen, die dahinter sind, weil da 5 Atommächte und dann noch 4 andere, die inoffiziellen, wir müssen das, es kann nicht sein, dass die Haltung ist, naja, Frieden schaffen halt durch immer mehr Atomwaffenstaaten. Nee, also ich habe keinen Bock in einer Welt zu leben, in der wir 25 Atomwaffenstaaten haben, weil, was sagen meine Kinder, was sagen wir unseren Kindern, das kann nicht wahr sein. Also, nochmal klar machen, was damals in Mutlangen oder in Heilbronn hätte geschehen können, was heute immer noch geschehen kann. Alljährlich gibt es immer amerikanische Wissenschaftler, die sogenannte Doomsday Clock, die Atomkriegsuhr, verstellen. Und die steht jetzt seit 3 Jahren auf 100 Sekunden vor 12. Und wer die 80er Jahre miterlebt hat, weiß, was es nicht nur theoretisch für einen Unterschied macht, weil damals stand es 3 Minuten vor 12. Und jetzt wird einem so richtig bewusst, auch durch die letzten 3 Monate, hey, Moment mal, ich glaube, wir haben da ein ernsthaftes Problem und das kann man nicht nur dem Wladimir Putin zuschieben, sondern alle Atomwaffenmächte rüsten auf und die Konsequenz kann nur sein, wenn man auch nur ein bisschen weiß, was in Hiroshima war oder in Nagasaki, was in einem Moment, in einer kurzen Sekunde des Blitzes passiert und hinterher ist nichts mehr da, dann kann die Konsequenz nur sein, weg mit dem Zeug. Und ich bin so froh, nach diesen vielen auch Frustrationen und was man da so ein bisschen erlebt, wobei ich habe tatsächlich diese Frage mal gestellt kriegt, 2017, als diese Nobelpreisverleihung dann bevorstand, war ich eigentlich nie frustriert und sage eigentlich nicht, weil man hat ständig Menschen um sich rum und baut Projekte auf und sagt, lass uns das Bestmögliche machen, vor diesem Wahnsinn zu warnen und das Bestmögliche zu machen, die Menschen anzustiften und anzufeuern, dass wir das versuchen, überwinden zu helfen. Und ich habe zu Beginn von Corona, bin ich runter an Neckar, habe ein Video gedreht und habe uns 2045 an der UNO in New York gesehen, 100 Jahre nach Hiroshima. Und habe sozusagen die Rede begonnen, so ein Video, Selfie-Video, und habe gesagt, 2045 verkünden die Atommächte ihre letzten Atomwaffen abzurüsten. Und die Veteranen der internationalen Friedensbewegung haben sich auf New York gemacht und fangen an zu feiern. So habe ich das angefangen, weil ich den Blick in die Perspektive, in die Zukunft nehmen wollte und sage, ich will mich nicht immer mit dem Jetzt aufhalten, sondern ich will den Blick in die Zukunft nehmen und sagen, was könnte denn, wenn wir wirklich so stark und gemeinsam wären? Genau, und deswegen diese Projekte und deswegen auch, deswegen steht die Dose da. Aber da fragt er bestimmt auch gleich nochmal, warum die Dose eigentlich da steht.
Nö, wir sind keine neugierigen Menschen. Aber wir haben im Vorfeld, wir stimmen uns in manchen Sachen immer geschwind ab und es war uns wichtig, dass wir wollen über Frieden sprechen und nicht über Krieg sprechen. Das war uns wichtig, nicht um das, was da momentan, was uns alle extrem erschüttert und wo es auch keine Lösung gibt. Und trotzdem so eine Frage, wie was da mit dir innerlich passiert, wenn ein Waldemar, Björn, Gustav, Georg, Höcke sagt, Frieden schaffen ohne Waffen und ein Anton Hofreiter sagt, Frieden schaffen mit Waffen, wie das, was macht das innerlich mit dir?
Das bestärkt nur meine Haltung. Also, ich bin ja jetzt in den letzten Monaten ganz viel in unserem Kontext mit Menschen in Kontakt gekommen und gesagt, boah, man muss ganz schöne Abwehrkämpfe im Prinzip aushalten. Und gleichzeitig ist die Antwort immer wirklich, und das meine ich vorhin mit, wie schaffen wir Frieden, wenn ich kurz wirklich nachdenke und in mich gehe und innehalte und sage, nee, ich gehe nicht mal im Reflex nach. Weil der Reflex wäre, du trittst mir an Schienbein. Und ich sage, ich tritt ja an Schienbein zurück und sage, was will er denn eigentlich? Was will er denn mit seinem Schienbein? Und ich halte kurz inne und sage, Segel, kann ich ja innerlich denken, ohne dir es zu sagen.
Das darf man auch sagen.
Na klar, darf man. Ah ja. Aber so,
das ist auch kein Schimpfwort, so ein Segel.
Im Schwäbischen sowieso, ne?
Nee.
Naja, aber dann innezuhalten und sagen, Moment mal. Und ich glaube, das, was in den letzten Monaten auch passiert ist, auch in diesem ganzen friedensbewegten Milieu, obwohl es ordentlich immer Dresche gegeben hat von den Medien und der Politik, zu sagen, hey, Moment mal, was tun wir eigentlich? Erstens, dieser Krieg, der wie kein anderer Krieg natürlich so wahnsinnig ist, weil da Atommächte aufeinander prallen, das macht einen besonders besorgniserregend, aber es hat eine Vorgeschichte natürlich. Und trotzdem, es gibt parallel Jemenkrieg, es gibt parallel Syrien, es gibt parallel überall 30, 40 andere Kriege. Und wenn ich genau darüber nachdenke, kann die Konsequenz nur sein, mehr Waffen, mehr Rüstung, mehr Krieg, mehr Verlängerung des Krieges, mehr Leid, mehr Flüchtlinge, mehr, kann man ja weiterführen.
Weniger Geld für andere Sachen.
Weniger Geld für andere Sachen. Und die Konsequenz ist eigentlich nur, kann eigentlich aus meiner Sicht nur sein, den Frieden so zu stärken, aus diesem Reflexhaften rauszukommen und die Antwort zu geben, wo fangen Konflikte an, wo können wir sie so vorbereiten, dass wir sie frühzeitig, wie sagt man, im Fußball antizipieren. Und wie können wir, was können wir dafür Sorge tragen? Und da bin ich sehr stark immer bei der Frage, wo fängt es an? Und es fängt eigentlich an, wenn die Kinder, die einen oder anderen hier haben, oder Enkelkinder, wenn die geboren werden. Und dann kommt irgendwann die Kita, dann kommt irgendwann der Kindergarten, dann kommt der erste Streit, dann kommt der nächste Streit, dann geht man um, der Sandkasten habe ich angemacht. Und die Eltern gucken zu oder gucken nicht zu und eigentlich fängt es da an. Und ich habe mit vor einigen Jahren einen Friedenspreis gegründet, den Uli Thiel Friedenspreis, der da die Menschenkette erschaffen hat. Und die wird jetzt dieses Jahr zum dritten Mal ausgeschrieben, wird auch demnächst verliehen. Und bei der ersten Verleihung war ein Rektor da, den ersten Preis bekommen in der Nähe von, also in Bammental, wer das kennt, in der Nähe von Heidelberg. Und die haben dann gesagt, bei der Ehrung, da haben wir so ein paar pubertierende Jungs, wie halt pubertierende Jungs so sind, die müssen halt Quatsch machen und Blödsinn und passen nicht auf. So, was mache ich aber eigentlich mit denen? Wie gehe ich mit denen um? Die Möglichkeit kann ja sein, die entlasse ich von der Schule, weil sie nicht aufmerksam sind oder setze Strafe oder tun Nachmittag sie in der Unterricht hocken, also lauter so Blödsinn. Sondern was ist die Konsequenz? Und er sagt dann, die Konsequenz war, es muss eigentlich früher anfangen, nämlich im Kindergarten. Und dann hat er aber noch weiter angefangen. Und das ist wirklich real, was ich sag. Die haben dann mit der Stadt zusammen ein Projekt dort gemacht, dass sie die Kinder, also die Erwachsenen mit den gerade frisch geborenen Kindern sozusagen mitnehmen. Weil die Strukturen, die Eltern erleben, wenn ihre Kinder auf die Welt kommen, aber manche gar nicht wissen, wie sie da eigentlich von Tag zu Tag durch den Tag kommen, weil die Strukturen nicht da sind, die im Stress sind, die unter Druck sind. Und Friedensbildung an dieser Stelle weiträumig, großflächig zu denken, aber auch so früh anzufangen. Ich glaube, das ist das aus meiner Sicht Entscheidende, so viel wie möglich in die Bildung zu geben, auch in diese Friedensbildung. Die Frage, wie können wir Mitgefühl, Glück, alle diese Dinge so entwickeln, und zwar nicht irgendwo stehen geblieben, sondern natürlich weltweit, ganz klar.
Für mich war mal unwahrscheinlich prägend, dass Marcel Reich-Ranicki den Deutschen Fernsehpreis abgelehnt hat. Da redet man, also die Leute, die das damals mitbekommen haben, reden heute noch drüber, über das Thema. Jetzt hat ja irgendwann mal ein Barack Obama einen Friedensnobelpreis erhalten, bevor er überhaupt richtig im Amt war. Ich nenne das jetzt mal so mit meinen Worten. Wie siehst du das einerseits? Ich sage jetzt mal meine Worte, ich war da empört drüber, jemand im Vorhinein einen Preis zu geben, der, ich will jetzt nicht sagen, so ein bisschen ein Lebenswerk eigentlich honoriert, aber wenn man weiß, wie ein amerikanischer Präsident gewählt wird, was da alles dahinter steckt, ja, er ist Schwarzer, also er ist der erste Schwarze, er ist auch mit einem riesen Rucksack angetreten, aber bevor er überhaupt den Rucksack auspackt und etwas anpackt, gibt man ihm schon einen solchen unwahrscheinlich wichtigen Preis. Was hast du darüber oder wie denkst du darüber auch heute noch?
Auch selber als Friedensnobelpreisträger?
Da kann ich ja gleich noch was dazu sagen. Das ist immer berührend und gleichzeitig, aber ihr ordnet es gleich nochmal ein. Als er das damals gekriegt hat, war mein Gedanke, ja, auch zu früh. Und gleichzeitig, weil ich so ein bisschen auch durch die Begründung, was dann 2017 mit ICANN passiert ist, gemerkt habe, was sind so die Gedankengänge hinter der Jury, die diesen Preis auslobt. Und er hatte sich elementar stark für eine atomwaffenfreie Welt eingesetzt, hieß zwar Not in My Lifetime und mit allen möglichen anderen Dingen, auch bei seiner Prager Rede und so weiter. Und gleichzeitig das als amerikanischer Präsident in dem Wissen, du weißt genau, dass die ganze Militär und die ganze Lobby auf dich einprügelt. Ich glaube, das war das Ansinnen. Und gleichzeitig, er war halt nie ein Friedenspräsident. Und Barack Obama hat tagtäglich auch über Stellen hier in der Nähe an Afrikom in Stuttgart Menschen auf der Welt mit Drohnen killen lassen, tagtäglich. Und trotzdem, so sind wir halt als Menschen, als Gesellschaft in der ganzen Zwiespältigkeit, fand ich, um das Thema eine andere Aufmerksamkeit zu bekommen, nämlich eine atomwaffenfreie Welt in der Zeit, wo das Thema gar keine Rolle gespielt hat eigentlich, fand ich das mutig und im Nachhinein denke ich, ja gut, hätte man vielleicht nicht machen müssen, aber so in dem Zwiespalt ist natürlich auch eine Jury, die das auslobt, aber das war bei der Europäischen Union genauso. Europäische Union und lassen da die Flüchtlinge im Mittelmeer ersaufen, das ist jetzt auch wahrlich kein Frieden, aber in so einem Zwiespalt muss man leben. Ich würde mir manchmal wünschen, jetzt heute haben wir die Möglichkeit als Teil von ICANN, also ist immer irgendwie ein bisschen komisch, wenn man als Friedensnobelpreisträger, klar, ich war mit in Oslo und habe hier immer, da habe ich noch mal schon Glädle von damals, hast du schon Friedensnobelpreis.
Also jetzt machen wir nochmal das Desle auf.
Ja,
was? Nee, halt mal, was ist denn eigentlich in dem Desle drin?
Ich habe die, keine Ahnung, wie die schmeckt, aber das ist ja völlig wurscht.
Ist es euch schon klar?
Das ist euch schon klar. Also da steht tatsächlich drauf, Moment.
Ich habe mir ja schon was schon gedacht, aber ich habe gedacht, das wäre so Gold.
Nein, Nobel so. Peace Center. In dem Center war ich habe es nicht ins Rathaus geschafft, in Oslo 2017, aber in das Nobel Peace Center direkt neben dran, da waren 200 Leute und denn das sind die Tränen gekommen, als diese Ehrung war. Dann dachte ich, ich muss ja Mitbringsel mitnehmen und das ist der Alfred Nobel. Ganz nobel.
Und da kriegt man Schokolade?
Nein, das habe ich gekauft. Das habe ich von meinem eigenen Taschengeld. Aber das
habe ich als Erinnerung kriegt alles so einen Schokoladtaler.
Nein, ich habe es tatsächlich gekauft.
Das ist jetzt könnt ihr da vielleicht lächeln, aber ich habe relativ selten mit Friedensnobelpreisträgerinnen und Trägern zu tun. Also ich bin da noch ein bisschen...
Das ist natürlich was Wunderschönes und ich muss sagen, tatsächlich, ich habe mich da... Ich habe mich da motivieren lassen müssen, nach Oslo zu fliegen. Weil ich dachte, naja, ich koordiniere in Deutschland eine Kampagne und mache Projekte verrückter Art mit Radfahren und sonst irgendwas. Bin halt einer von vielen in Deutschland und einer von noch viel, 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 viel mehr in der Welt. Ich denke, naja, das kann ich da jetzt nicht, also das ist nicht dein Anspruch, da nach Oslo zu fliegen. Und dann irgendwann hat mir jemand gesagt, Roland, aufwachen, du fliegst jetzt nach Oslo, das kommt nie wieder. Naja, okay, dann fliege ich nach Oslo. Und das war schon der Hammer. Allein die Wochen, ich weiß noch, das war der 6. Oktober 2017 und die war da oben im Krankenhaus, aber wie ist die Praxis, Dr. Schnee, ist ja egal, man macht der Werbung oder auch nicht. Habe irgendeine Untersuchung gehabt, bin rausgekommen und sage, Nobelpreisträger, was ist Spinsch? Und da habe ich das irgendwie an dem Tag, an dem Freitag nicht geglaubt und am Wochenende und am Montag ist mir klar geworden, ich bin ja Teil von dem Ganzen. Ich habe es aber nicht richtig kapiert, ich bin aber dann doch an die Zeitung, an die Stuttgarter Zeitung hin, weil ich die kannte von früher und so, vielleicht könntet ihr einen Bericht über mich machen. Also ach, das hätten wir ja auch selber jetzt drauf gucken
können. Ich bin auch schon interviewt worden, gell?
Und dann haben die mich halt interviewt. Die erste Frage war, ob ich heute schon einen Baum umarmt hätte.
Ein Baum
umarmt? Ein Baum umarmt, ja. Ja, weil das vielleicht ein bisschen Klischee war, aber in der Tat, ich habe das am Schluss des Interviews aufgenommen und gesagt, ja, ich werde jetzt gleich einen Baum umarmen, weil der Kraft gibt, weil der Halt gibt, weil der Nahrung gibt, die diesen ganzen Wahnsinn, auch dieses tagtäglichen, um den Frieden sich zu kümmern und zu kämpfen, weil der Baum so viel ausstrahlt und so viel Kraft dafür gibt. Das habe ich am Ende dann auch gemacht an dem Tag. Und dann kam die Bietigheimer Zeitung, eine ganze Zeitung, die Lüdigsburger Kreiszeitung und an dem Abend, wo ich dann in Oslo war, nee, das Beste war noch, das Ding war vorbei, dann hat mich die Marbacher Zeitung angerufen, wie es denn war. Ich so, jetzt bin ich in Oslo und jetzt ruft mich die Marbacher Zeitung an, die macht einen Livestream von einer der Marbacher ist in Oslo. Ich denke, Gottes Willen, also das bin nicht ich, also ich bin da eigentlich irgendwie, wer bin ich? Ich bin so bescheiden und ja, nicht ganz leicht. Naja, dann abends feiern wir irgendwie, bin am nächsten Tag schon wieder zurückgeflogen und dann kam, ich wusste ja, dass die vorher da waren, weil ich habe sie ja durchs Büro begleitet, die Tagesthemen, das Tagesthementeam oder für das ARD-Team und dann komme ich abends in die Tagesthemen, moderiert von Ingo Zamperoni. Und ich denke so, boah, ich habe es natürlich aufgenommen, aber da das geht da hinten runter, weil merkst du, das, was da jetzt passiert ist, das würde ich dein Leben lang begleiten und Türen öffnen. Am nächsten Morgen auf dem Rückflug hat mich das SWR-Radio angerufen. Hallo Herr Blach, wie geht's Ihnen? Ja, gut. Ah, das ist gute Qualität. Wir machen das Interview am Flughafen. So, okay, also habe ich halt drauf losquatscht, so wie jetzt auch. Und habe halt erzählt und auch irgendwie aufgenommen und das ist bleibend und hat heute Türen seitdem geöffnet, das Gespräch mit der, keine Ahnung, mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer oder mit wem auch immer in der Politik mittlerweile so einfach ist, weil die merken, es ist ihre eigene Sozialisation teilweise, aber da sind engagierte Leute, die mit dem Nobelpreis im Rücken und mit dem Warnen vor dem Wahnsinn und dem Engagement, dass nur das weg damit den Frieden wirklich befördert, einem sozusagen mit offenen Armen empfangen. Und das ist das was Wunderbares. Und dann kann man sich auch wieder herstellen und sagen, Moment mal, was war das eigentlich mit Barack Obama und so weiter. Aber vielleicht nochmal was zu 2017, weil das war eine Phase, ich war in der Deutschen Friedensgesellschaft, und die genau in dem Jahr 125-Jahr-Jubiläum hatten. Und gegründet wurde sie von der Bertha von Suttner. Ohne die hätte der Mann den Preis nicht gemacht. Und sie war auch die erste Frau, die dann den Nobelpreis gekriegt hat, 1905. Und dann dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Man wird 125 Jahre, geht für die eigene Organisation nach Oslo und kann da diesen Preis mit in Empfang nehmen. Irre. Ein halbes Jahr später durfte ich wieder an die UNO nach Genf und dann hat mich der Fotograf von ICANN, von diesem Netzwerk, hat mich gefragt, Roland, wollen wir ins ICANN-Büro gehen? Da ist ein paar Meter weiter. Ich sage, ja klar, hey, da ist die Friedensnobelpreismedaille. Ich so. Und dann hat er Privatfotos von der Nobelpreismedaille mit mir gemacht, in dem Büro. Und das zeige ich immer gern, weil das ist so ein atemberaubend schöner Moment, nicht weil es halt irgendeine Preismedaille ist von irgendeinem Preis, es ist halt ein wichtiger Preis, sondern weil es die Kraft und diesen Glauben daran gibt, was man machen kann, wenn man zusammenhält, wenn man nicht engstirnig ist, wenn man zielgerichtet drauf losgeht, die Menschen mitnimmt und auf einmal landet man nach Oslo. In Oslo und was weiß ich, was hinterher kommt. Und weil das bestimmt nur als Frage kommt, aber weil hier eben auch ein paar im Raum sind, die mich schon erlebt haben beim Radfahren. Ich weiß gar nicht, wie oft da die Tränen geflossen sind, weil das ist so berührend, wenn man dann Menschen zusammenfindet und zusammen hat. Und man hat diesen Background auch von diesen langen Jahren Erfahrung und und hockt dann zusammen und wird dann irgendwo empfangen oder so und denkt, und dann plärrt erwachsene Männer und Frauen und da läuft das Wasser runter und dann denke ich, okay, da bin ich nicht alles falsch gemacht.
Machen wir kurz Pause, Achim.
Ja, machen wir kurz eine ganz mini kleine Pause.
Ganz kleine Pause. Wenn ihr Fragen habt, bitte auf die Bierdeckel schreiben. Wir werden die dann nachher auswerten. Und ja, jetzt eine kleine Trinkpause. Unser Gast ist durstig. Ihr könnt kurz mal für kleine Mädchen und Jungs und wir hören und sehen uns gleich wieder.
3 Minuten.
Sehr schön,
danke. Ja, bevor wir gleich zu den Fragen kommen, wir haben es gerade auch so im Kleinen oder sowas dann auch nochmal gehabt. Aus den Ideen, die man hat, entstehen da neue Projekte. Du hast vorhin kurz mal angesprochen. Und natürlich innerhalb einer Berufstätigkeit entstehen viele Projekte, erfolgreiche Projekte, was auch immer erfolgreich ist, vielleicht auch mal nicht so erfolgreiche Projekte. Und es entstehen ja auch leidenschaftliche Projekte, wo vielleicht nochmal ein bisschen mehr Herzblut oder sowas drin ist. Und was ist da so, nenn uns einfach 2 Dinge oder 2 Projekte, die in deiner Zeit so das Leuchten deiner Augen hervorgerufen hat. Das eine wissen wir ja, da kommen wir gleich drauf zurück, aber nochmal anders.
Ehrlich, gibt's da was. was mich schon auch sehr stark hat gefreut, und das hat aber mit dem anderen zu tun, ist, dass ich habe, glaube ich, mittlerweile 7 T-Shirts irgendwie, die immer im Wechsel halt anziehe, es fällt dir dann nicht auf. Also wieso hat er das T-Shirt immer noch an, kann er sich nicht waschen? Ich habe 7 T-Shirts von dem Projekt, wo genauso wie das andere, was er erzählt, die Namensgebung von mir kam, weil ich irgendwie Eingebung hatte, Mensch, das könnte man so nennen. Und zwar bin ich, weil ich die Vorerfahrung hatte von dem anderen Projekt, gefragt worden, können wir nicht irgendwie durch Deutschland eine Menschenkette durch Deutschland, irgendwie von Süddeutschland nach Berlin gegen Waffenexporte. Waffenexporte ist ja nicht nur wegen jetzt der aktuellen Situation, sondern seit jeher ein strittiges Thema und gleichzeitig aber gerade auch in den Kirchen. Moment, das ist ja, sowas geht nicht, das ist eigentlich nicht christlich, sowas kann man nicht machen. Also Waffen produzieren und dann noch exportieren, damit irgendwo der Krieg angefeuert wird, das geht nicht. Also gibt eine Kampagne in Deutschland seit vielen Jahren als Teil von einer weltweiten Kampagne, Aktion Aufschrei, stoppt den Waffenhandel. Wie könnte man die Rüstungsexporte von Deutschland aus verbieten, perspektivisch, langfristig? Und in diesem Kontext wurde ich gefragt, Roland, kannst du nicht helfen, eine Menschenkette durch Deutschland zu machen?
Von Oberndorf bis nach...
Nein, das war erstmal nur, von Oberndorf, genau. Und dann war es aber dann so, dass wir daraus tatsächlich einen Staffellauf organisiert haben. Hat dann 2 Jahre Vorlauf gebraucht, und zwar ein Staffellauf 21. Mai bis 2. Juni war das, glaube ich, 2018. Also jetzt genau vor 4 Jahren in dem Zeitfenster. Beginnend bei Oberndorf, große Waffenfirma Heckler & Koch, endet in Berlin im Regierungsviertel. Und ihr könnt euch vorstellen, 21. Mai, 22. Mai und so weiter, das sind ja insgesamt 14 Tage. Wie kommt man laufend von Oberndorf nach Berlin?
Der Straße entlang.
Ja, Schottstraße entlang. Ja, na klar, das ist ja logisch. Irgendwie vielleicht, wir können ja, aber so laufend. Und dann haben wir tatsächlich überlegt, wie schaffen wir das überhaupt? Dann haben wir erst gedacht, den ganzen Tag und die ganze Nacht durchlaufen, aber nachts laufen, das ist auch irgendwie doof. Und dann haben wir tatsächlich, der Helmut aus dem Schwarzwald und ich haben dann irgendwie die Idee gehabt, wir geben einen Staffelstab von A nach B und C nach D und haben wirklich ausgeklügelt jeden Tag organisiert, und zwar in mehreren Möglichkeiten gehend, also so wandernd gehend, joggend, Halbmarathon und Marathon. Und das war alles ausgeschrieben. Jede einzelne Strecke war ausgeschrieben. Zwischendurch haben wir dann gemerkt, das klappt dann nicht ganz, haben nur 2, 3 Radeinheiten gehabt.
Das wurmt mir jetzt.
Wieso?
Dass ich das nicht gewusst habe.
Also
ich mir halt damals. Ein Stiegle wäre auch gesaut.
Vielleicht gibt es ja nochmal. Und das war schon das Leuchten in den Augen, zumal ich habe dann, mir ist es dann oblaten. Wir sind aber noch gar nicht im Weihnachten. Ich durfte dann die ganze Strecke bis Potsdam, bis zur Klinikerbrücke, jene Klinikerbrücke, ihr wisst schon, Austausch von Agenten und so. Diese, glaube 1200 Kilometer oder 1150 habe ich versammlungsrechtlich angemeldet. Durch alle Bundesländer und jede Stadt und in jedem Bundesland wollten sie es anders wissen. Und da das Regierungspräsidium und da dies oder jenes. Und dann endlich war ich da und dann durfte ich diesen Staffelstab dann weiterreichen. Und der Rest in Berlin war dann eben sozusagen von einem anderen organisiert. Und diese Schlussetappe durch Berlin, das waren gerade so genug Menschen, nämlich ich glaube 30 Halbmarathonläufer und 30 Radfahrer, dass es gerade so ging, dass sie uns die komplette Strecke von der Kliniker Brücke am Wannsee entlang irgendwo bis zum Regierungsviertel, dass uns die kompletten Straßen für diese 60 Leute freigehalten hat, die Polizei. Da war alles, wir konnten laufen und fahren und ich habe geschrien, wie blöd, irgendwie im Hintergrund Frieden geht und was weiß ich. Genau, und Frieden geht hieß es, weil Frieden geht, also nicht Frieden geht davon, sondern Frieden geht, ist eigentlich ganz einfach, Frieden geht. Und so hat sich das entwickelt und da geht man heute immer noch da kommt schon immer noch was hoch an Erfahrungen, wenn du da irgendwo im Osten bist, in einem Dorf mit ein paar hundert Einwohnern und dann machen die eine. Der eine Handwerksbetrieb vor Ort und Verkäufer von Autos, die machen ihr einfach ihren Laden zu. Dann steht man an der Kirche im Schatten und da sitzt es. Und die beiden Verkäufer oder Inhaber machen einfach Musik zum Ankommen. Und hinterher, als wir wieder weg waren, haben sie den Laden wieder aufgemacht für Friedensaktivisten. Und das ist so großartig, weil es so berührend ist. Und ich glaube, Frieden geht sowieso nur richtig, wenn es mitten nahe geht ins Herz. Wenn es dich berührt. Und dann sagst du, hey, da habe ich so viel mitgenommen, warum gibt es nicht morgen schon wieder? Jetzt gerne mal weitergemacht, aber da kam alles Mögliche dazwischen. Aber das war wirklich ein dermaßen tolles Projekt. Ja, megamäßig.
Dann kam noch eine weitere Sache, da müssen wir jetzt auch noch zum Sprechen kommen, und zwar die Peacemakers Tour. Peacemaker oder Pace? Maker? Pacemaker.
Pacemakers.
Pacemaker.
Ohne das E.
Ohne das E. Die kam dann auch irgendwann.
Vorher.
Weil du ein leidenschaftlicher Radfahrer bist und beides miteinander kombinieren wolltest, oder wurdest du durch die Idee erst zum Radfahrer?
Ne, Radfahren fand ich immer schon cool. Also ich bin nicht der Schrauber oder so. Nö, aber Radfahren cool. Rennrad, alle möglichen Räder. Und dann war irgendwie 2004 auf 5. Man muss ja irgendwie mit Zahlen arbeiten, Hiroshima, 60 Jahre, was macht man denn da? Man muss irgendwas in die Öffentlichkeit machen. Und ich bin mit dem Christoph in Kontakt gekommen, der damals in Landau Pastoralreferent war, also kirchlich in der Mitarbeit und kirchlicher, sozusagen Würdenträger. Und der hat dann gesagt, hey, irgendwie, was machen wir denn nächstes Jahr? Ha, komm, wir fahren in Stuttgart los. Da sitzt die amerikanische Kommandozentrale der Amerikaner für Europa. Damals auch Afrika noch, das UCOM. Und dann fahren wir bis Büchel, wo die Atomwaffen noch lagen, in der Eifel, und zwischendrin liegt Rammstein. Rammstein, da wo, also nicht die Band, sondern da, wo die Flugzeuge da sind und das Unglück war vor vielen Jahren. Und dann sage ich ihm, du Christoph, wie lange soll das dauern? Das sind 333 Kilometer. Und dann sagt er halt in einem Tag, ich sage, ja klar, spinnst. Ja, und das Spinnen hat halt dazu geführt, dass wir halt angefangen haben, darüber nachzudenken, wie könnten wir das machen, welche Etappen könnten wir machen und welcher Name war. Und dann war eben, ich hatte Peace Run. Also Peace Run ist doof, Peacemakers ist blöd, weil dann irgendwann ich drauf kam, es gibt in Amerika so eine kleinkalibrige Pistole, die heißt Peacemaker, nach dem Motto, ich schieße jetzt über den Haufen und dann ist Ruhe. Und dachte, das ist jetzt aber nicht das, was wir wollen. Und dann hieß es Pacemakers. Und zwar, weil. Jetzt, Moment. Klar,
jetzt. Premiere.
Manche wissen ja, dass wir was tun.
Fall. Das 2020er T-Shirt. So, weil, was sieht man? So, jetzt hier Fragerunde, was sieht man auf dem T-Shirt? Ja, die 16 auch, was sieht man noch? Wie farbig ist das? Regenbogen, na Wahnsinn, genau, der Regenbogen. Die Regenbogenfahne, die Patsche-Fahne war 2003 unter anderem beim Irakkrieg, war die ganz wichtig in Europa, aber vor allem in Italien. Patsche steht für Frieden, wie Pä oder Frede oder sonst was, aber die Patsche. Genau, das ist der eine Wortstamm, Patsche. Manche sagen auch Patsche-Makers. Aber die anderen, die meisten sagen Pacemakers, weil Pacemakers Schrittmacher sind. Und die Kombination, auch mein Wortding war, wir sind eigentlich alle auf der Welt, du und du und du und wir alle, SchrittmacherInnen für den Frieden. Wir haben es dann genannt, Schrittmacher für eine friedliche und gerechte Welt und Atomwaffen. Und so ist das 2004 auf 5 geboren. Und ich weiß noch, dass damals mein Vorstand irgendwann gesagt hat, im Februar 2005, Roland, was machst du eigentlich die ganze Zeit? Ja, schwätzt da mit Hans-Michael Holzer, Gerold Stahner Chef und mit dem und jenem, ob die vielleicht uns helfen. Naja, dann war das schon mittendrin und am 6. August 2005 war dann die Premiere, jetzt dieses Jahr das 18. Mal, also erwachsen werdend, am 6. August wieder und mitgefahren. Ich war am allerersten Mal auf 333 Kilometer, war wirklich so, ich erzähle die andere Geschichte gleich noch. Da ist dann mitgefahren der Udo Bölz, der ein Jahr vorher das letzte Mal Tour de France gefahren ist, 40 Kilometer, also der mit Quäl dich, du Sau. Also nicht mich gemeint, sondern oder uns, sondern den Jan Ulrich damals. Die Ute Enzenauer ist mitgefahren, die war mal Radweltmeisterin, und der Willi Altig, also der Bruder vom Rudi, genau, der nicht ganz so bekannt war, der Willi, aber der ist auch mitgefahren mit 70. Ich denke, okay. Und damit war das Thema durch und dachte, hey, machen wir halt ein zweites Mal, ein drittes Mal. Und ist halt bis heute sozusagen das Markenzeichen geworden. Und jedes Mal, wenn ich fahre und das in Gang setze, ich fahre eher nicht. Dieses Jahr hoffe ich, Heike und Peter. Mal gucken, wie mein Fitness bis dahin ist.
Also es geht immer 330
ja, soweit schaffe ich das nicht. Ja, das Beste war aber, ich bin dann an die Stadt Stuttgart hin und habe die Versammlung angemeldet, weil es war ja Versammlung, sonst hätte es nicht funktioniert. Weil wie komme ich von morgens bis abends 333 Kilometer von hier nach dort mit Tempo 24, 26, 28 im Schnitt? Weil ich muss ja irgendwie anhalten oder wirsch angehalten von irgendeinem Autokorso oder irgendeiner Kreuzung oder rote Ampel oder irgendwas. Dann habe ich es halt bei der Stadt Stuttgart angemeldet und gesagt, ich möchte Versammlungsanmeldung von Stuttgart nach Büchel, 333 Kilometer. Und ich weiß nicht, der hat mich unglaublich angeguckt und gesagt, sie spinnet. Gut, aber ich habe es halt angemeldet und dann war tatsächlich...
Und dann muss er es machen. Das ist das Schöne am Beamtenstaat. der kann nicht sagen nein, sondern der muss es machen.
Ja, das war... Und das hat uns aber wahrscheinlich wirklich gerettet bis heute, weil... Und das ist auch das, was, glaube alle, die am Rad hocken, auch mit so sehr lieben, nicht nur die Gemeinschaft über die vielen Jahre hinweg und die tolle Landschaft im Kraichgau und in der Pfalz, im Pfälzer Wald und alles Mögliche, sondern du hast vorne manchmal 5 Motorräder vorne, ein Polizeifahrzeug, dann kommt unser Auto, dann kommen die 150 Radfahrende und dann kommt hinterher wieder unser Vierertross und dann nochmal ein Polizei. Wenn Polizei es schafft, dich auf ein Teilstück von der Autobahn zu fahren, oder, gut, das endet dann, aber trotzdem ist immer Teilstück von der Autobahn. Oder wenn die Straßenbahn zum Anhalten bringen, hier bleibt hier stehen, weil hier kommt unser Tross. Das ist schon göttlich. Man fühlt sich wie, ich zitiere den Uli Thiel, mit dem ich vor vielen Jahren vorne im Auto saß. Ich muss halt immer vorne checken, deswegen fahre ich selten mehr auf dem Rad, weil man immer irgendwas, ja, organisieren muss. Und dann hat er gesagt, mit seiner langjährigen Erfahrung, das fühlt sich an wie Präsident sein. Endlich hat das Thema Frieden mal das, wo es hingehört, nämlich die Bedeutung und die Bewandtnis, was wir eigentlich brauchen. Ich werde das nie vergessen, wie er das gesagt hat, und dem sind fast die Tränen kommen mit seiner Erfahrung. Und so geht es uns heute. Wir haben schon mehrtägige Touren gemacht. Und ich glaube, ein Highlight 2019, da sind wir die erste internationale Tour gemacht und wir sind in Luxemburg durch ganz Luxemburg fahren worden und die Polizeimotorräder vorne weg bis in Jugendherberge nach Luxemburg und dachte, was passiert jetzt eigentlich mit uns? Wir fahren hier durch die Stadt, wo jeder normalerweise anhalten muss mit Tempo 30, 35 für den Frieden. Als wäre es das Normalste von der Welt.
Ist es nicht das Normalste von der Welt?
Wäre das Normalste von der Welt, aber dahin zu kommen und zu spüren, wir sind gerade dabei, das könnte das Normalste von der Welt sein. Und man spürt es in jedem Atemzug, ob egal, ob im Auto oder auf dem Rad. Das ist sowas Schönes, weil das nicht irgendwas Theoretisches ist, sondern weil das in dem Moment spürst. Bevor wir da in Luxemburg ankommen sind, haben wir überall Leute, die dann einem bewirten. Also man wird da bewirtet, hinterher sind alle
dicker.
Genau. 340 Kilometer, Tempo 30 im Schnitt sind alle hinterher sind dicker, weil es so viel zu essen gibt und irgendwann die Leute sagen, oh, nicht schon wieder essen. Schon wieder ein Kuchen, schon wieder Nudeln und schon wieder Brote und schon wieder, aber das ist einfach toll. Und in Luxemburg sind wir in einem kleinen Ort empfangen worden, kennt bestimmt niemand, Rosaire, kleiner Ort mit 5000 Einwohnern, den Kaya, da fährst du halt nach, was ist Rosaire, kleines Dörfle, das ist irgendwie so wie Rielingshausen und Siegelhausen zusammen. Und dann kommen wir da angefahren um die Ecke, seht ihr das noch, ich glaube, wir sind so rumgefahren oder sind wir, egal, weil es ja völlig wurscht. Und dann sehen wir da vorne, ah, guck mal, da steht ja jemand an der Straßenseite. Und dann fahren wir hin und dann singt die Grundschulklasse für uns. Und die sehen dann, wie alle, ich muss fast wieder heulen, dann sehen, wie die Leute aus dem Auto aussteigen, die Radfahrer von ihren Rädern, gestandene Mannsbilder mit 65, 70 Frauen, und fange an zu flennen. Das wirst du nie wieder vergessen. Das ist Frieden, wenn das im Umkehrschluss, wenn du die so angestiftet hast, dass die Kinder für dich singen und die alten oder jüngeren Segel auf einmal zu heulen anfangen, als hätten sie 20 Jahre nicht mehr geheult. Das ist sowas Schönes. Und deswegen liebe ich, diese Tour zu machen, jetzt im August wieder. 150 Radfahren, da sind wieder dabei und fahren wieder mit der Polizeibegleitung von durch ganz Südwesten von Deutschland. Eine Episode vielleicht doch, jetzt bin ich doch am Erzählen vom letzten Jahr, weil Corona hat uns auch nicht aufgehalten und gesagt, wir machen das. Irgendwie kriegen wir das hin und haben 2020 eine Sterntour nach Bretten gemacht und irgendwie halt mit den Regeln, die es damals gab, haben wir das hinkriegt. Und letztes Jahr haben wir es in einer kleineren Tour gemacht, weil wir dachten, na, mit Einschränkungen und Toiletten. Das Wichtigste im Übrigen immer die Toiletten. Deswegen sind wir immer nur eine halbe Stunde dort. Und also wir sind eine halbe Stunde dort, dass wir das packen am Tag, dass wir abends wieder ankommen. Und deswegen können wir aber nicht so viele Leute zulassen, weil in einer halben Stunde, wenn 150 Leute aufs Klo gehen wollen, wo gehen die denn?
Dixi, ein Dixi.
Was? Ja, die können natürlich irgendwo pinkeln. Wir machen immer Pinkelpause, aber die müssen ja irgendwo aufs Klo im Rathaus oder sonst wo. Dann war das letztes Jahr auch so. Und dann hat es durch ein Versehen, hat es irgendwie, wo sind wir denn in Mannheim? Und die einen sagen, na, im Schloss. Und das stimmt doch gar nicht, wir sind doch woanders. Dann bin ich irgendwie in Mannheim letztes Jahr, haben wir die Pause gemacht, am Reichsmuseum, da am Engelhorn Reichsmuseum. Dann sag ich, wir waren doch eigentlich fürs Schloss eingeplant, das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen. Dann habe ich die Polizei gefragt, kann man vielleicht nicht irgendwie einen Abstecher machen, nur ein Schluss für einen Fototermin? Und so, müssen wir da überlegen. Und dann sagt irgendwann der eine Verantwortliche, ja, da fahren wir halt da vorne rum, dann fahren wir nicht nach rechts zur Brücke über den Neckar, wollte ich sagen, über den Rhein, sondern fahren halt links zum Schloss und dann, genau. Und dann standen wir da, 100 Radfahrende, teilweise mit ihren Rädern da über sich. Und dann sitzt sie da vor der Truppe irgendwie und huldige, weil die Menschen am Rücken, den Radfahrenden. Und dann sage ich, Polizei, ihr mit aufs Foto. Wieso steht ihr da hinten? Dann sind die mit aufs Foto. Normalerweise
machen das sehr ungern, normalerweise, glaube ich, gell?
Die machen das, glaube ich, überhaupt gar nicht gern. Und das ist, und dann standen die mit auf dem Foto, als wäre es das Normalste von der Welt, dass Polizisten mit Friedensradfahrenden auf dem Gruppenfoto im Schlosshof von Mannheim stehen. Ich werde das nie vergessen. Das sind die Momente, weil ihr es auch im Vorfeld hattet, von Hoffnung und Zuversicht, die einem so Hoffnung geben, weil so kleine, einfache Dinge, die vielleicht manchmal gar nicht so klein und einfach sind, so einpacken und andere wieder packen und die packen wieder andere und das ist das Schöne und deswegen macht das so viel Spaß.
So, Fragen?
Jetzt kommen wir zu den Fragen. Also jetzt hast du eigentlich das Buch, Nee. Das Buch kommt nachher noch ganz kurz zum Tragen. Wir haben drei Fragen aus dem Publikum erhalten und die würde ich jetzt gerne an dich stellen.
Schokolade gibt es aber nicht, gell?
Ja, das ist klar. Also damit fangen wir gar nicht erst an. Frieden schaffen ohne Waffen, wie soll dieser Weg aussehen?
In der Frage ist eigentlich schon die Antwort. Hier oben steht irgendwo, Frieden ist der Weg. Und so wie du gerade in der Pause zu mir gesagt hast, das beginnt im Kleinen und geht übers Mittlere bis zum Großen. Wenn wir uns tagtäglich daran erinnern, wie wir in Konfliktsituationen reingehen, wie wir sie so lösen können, dass nicht einer gewinnt und der andere verliert, das beginnt am Spielplatz. Und hört beim großen Spielplatz auf, was sich Macht und Krieg nennt. Und wenn wir das tagtäglich lernen, und deswegen habe ich das vorhin mit der Schule auch gesagt, und uns zugestehen müssen, dass wir auf die Art und Weise nicht von heute auf morgen Kriege beenden können, aber die Menschheitsgeschichte besteht aus Kriegen und Leid und Militär und Wahnsinn. Und ich glaube, deswegen braucht es auch immer ganz viel Geduld. Und immer wieder in den Momenten, wo wir denken, ich verzweifle, weil es braucht vielleicht doch wieder irgendwie Gegengewalt und Krieg, immer wieder dran zu gehen und zu sagen, Moment, wie können wir eigentlich uns so in Respekt und Würde und Menschlichkeit gegenüberstehen, Menschlichkeit gehe ich jetzt auch noch weiter gegenüber, im Übrigen allen Geschöpfen, und das kann ein Weg sein, den Frieden so zu nähern und wir keine Waffen brauchen, und Waffen meine ich jetzt im weitesten gehenden Sinne, nämlich jede Form von Gewalt.
Konntest du mit deiner Arbeit Entscheidungsträger in der Politik erreichen? Oder zum Beispiel in der Politik?
Ich fange jetzt auch nochmal 2017 an, als oder mit dem Nobelpreis, und wir dann zurückgekommen sind, also gesagt, so, was machen wir jetzt eigentlich damit? Und mein erster Gang war hier ins Landesparlament und speziell zu den Grünen, die auch in der Regierung damals waren, dachte, Mensch, ich glaube, das waren ja später, aber ist egal. Und habe mich dann sozusagen in die Fraktionssitzung einladen lassen, und es gab damals die Idee schon, dass wir Abgeordnete dazu bringen, in Deutschland auch, sich für ein Verbot von Atomwaffen einzusetzen, obwohl wir wissen, dass Deutschland so schnell diesem Verbot nicht zustimmt. Haben da jetzt mittlerweile 640 Abgeordnete, die da zugestimmt haben, und eben ganz vielen Parlamenten in Deutschland, in Baden-Württemberg haben wir im Übrigen alle grünen Abgeordneten im Landtag, also da dürfen Landtags- und Bundestagsabgeordnete abstimmen, bis auf einen, das ist der Ministerpräsident, aber den kriegt man vielleicht auch noch. Oder der Ministerpräsident wechselt, das wird ja auch vielleicht in naher Zukunft der Fall sein. Also das ist so das eine, und ich glaube, das Schönste, was mir tatsächlich passiert ist, als 2018 hat es angefangen, eine liebe Freundin, die Heidi aus Rheinland-Pfalz, die hat ganz viele Kontakte in die Politik reinbekommen durch den Nobelpreis, und die hat dann irgendwann 2018 im Dezember hat die ein Gespräch auf einmal avisiert gehabt mit dem Landtagspräsidenten in Rheinland-Pfalz und mit einer kleinen Gruppe von Abgeordneten von der SPD, weil das die Regierungspartei ist. Dann durfte ich mitgehen, weil sie wusste, Erfahrung und nicht auf den Mund gefallen, und so. Und dann durfte ich mitgehen, habe das Gespräch mit den drei geführt und anschließend mit dem Landtagspräsident. Ich sage das deswegen aus zweierlei Sicht. Das erste, der Kontakt mit den drei Abgeordneten hat dazu geführt, dass wir im April 2019 die sind ja mit weitem Abstand am meisten Prozente, die SPD, also ohne die geht eben nichts in Rheinland-Pfalz, auch bis heute nicht, und sind dann in die Fraktionssitzung eingeladen worden mit allen Ministerinnen und dem Ministerpräsidenten Malu Dreyer und hatten eine Stunde lang Zeit, dieses Thema Atomwaffenverbot vorzustellen. Es ist deswegen wichtig, weil in Büchle in Rheinland-Pfalz noch Atomwaffen liegen und das deswegen besonders sensibel da vor Ort ist. Wir durften uns eine Stunde vorstellen, hinterher haben ganz viele diesen Appell für Abgeordnete unterschrieben, und eine Teilnehmende da von der Fraktion hat hinterher uns gesagt, das werde ich nie vergessen, es war noch nie so still in einer Fraktionssitzung wie in dem Moment, als wir da waren und gesprochen haben. Wir haben uns gut vorbereitet. Das war, da haben wir, und dann eine SPD-geführte Regierung mit der FDP und den Grünen hat dann 4 Monate später tatsächlich als Landesbeschluss herbeigeführt, wir fordern die Bundesregierung auf, diesen Verbotsvertrag, der 2017 beschlossen wurde, an der UNO beizutreten. Ihr habt das gar nicht geglaubt, ich war im Urlaub, ich war sonst eingeladen gewesen, also es war großartig. Man könnte immer sagen, das ist Symbolpolitik, aber es ist es eben nicht, weil das ganz große Überzeugungsarbeit ist. Und der Landtagspräsident, der damals mit im Gespräch war, der ist jetzt durch die langjährige Erfahrung einer von den Schirmherren von den Pacemakers in diesem Jahr geworden. Ein Landtagspräsident von der SPD finde ich schon auch durchaus spannend, weil die SPD-Politik jetzt nicht unbedingt gerade nur für Atomwaffenfreiheit ist. Aber an der Stelle finde ich das großartig, dass er gesagt hat, er ist dabei. Und von daher, ja, ja.
Man als eine kann der was Antworten. Erreichen.
Ja, man muss sich, glaube ich, nur Ziele stecken. Und ich sage immer, du hast auch vorher gesagt.
Die Toilette ist vorne.
Das Entscheidende ist.
Und die Toilette ist vorne links.
Das nehme ich jetzt gerade auf, weil man braucht immer ein Ziel im Leben. Ist manchmal gibt es einem das Handy vor, aber manchmal gibt es auch in der Gemeinschaft vor. Und ich glaube auch spätestens da mit dem ICAN und dem Nobelpreis, auch wenn man meint, du hattest vielleicht das Symbol oder so, wir sind viel stärker auch in Gemeinschaft als das, was wir immer denken, was wir sein könnten. Ja, die Großen, die erreichen wir nicht und den Putin erreichen wir nicht und sonst wie. In meiner Jugendzeit haben Schülerinnen dem Brezhnev Briefe geschrieben und der hat geantwortet. Nicht nur Brezhnev.
Oder umgekehrt.
Oder umgekehrt vielleicht auch, genau. Vielleicht sollte der Putin mal einer Schülerin aus Marbach einen Brief schreiben und sagen, Mensch, tolle Schule, 2400 Schüler. Perspektivwechsel und dann sage, Moment, warum machen wir uns kleiner? Weil wir haben so viele Erfolge erreicht. Wir brauchen halt einen langen Atem und sehr viel Geduld. Aber wir müssen uns immer wieder gegenseitig auf die Schultern klopfen und sagen, alleine schaffen wir es nicht. Aber wenn wir mehrere sehen und gemeinsam was Schönes entwickeln an Projekten, dann ist alles, ich sage immer, dann ist alles möglich. Und am Ende ist so 89, so ist die Mauer am Ende gefallen, weil irgendwelche Idealisten, Träumer gesagt haben, wir wollen was bewegen, haben nicht geahnt, was kommen würde, aber es ist passiert. Leider ist dann hinterher vieles falsch gelaufen, aber oder nicht alles richtig, je nachdem, wie man sehen will. Aber das bringt mir dazu, natürlich ist vieles möglich, überhaupt kein Thema.
Als letzte Frage aus der Runde, Roland, was würdest du dem Herrn Zelensky sagen, wenn er dich um einen Rat bitten würde?
Also erstmal wäre ich dankbar dafür, dass er mich nach Kiew eingeladen hat, weil das ist ja die Voraussetzung, dass er mich anspricht, weil der spricht mich nicht in Marbach an. Hatte keinen Grund für, ich hocke jetzt hier in der tollen Kneipe, Pia. Und eben genau, gib doch mal einen Beifall. Pia, jetzt kriegst du mal einen Beifall hier für deine tolle Kneipe hier. Haja, hallo. Ja. Jedem das, was er verdient. Eine Kultkneipe seit so vielen Jahrzehnten. So, aber das ist eigentlich nicht meine Antwort, aber das muss da auch zwischendrin sein. Nee, dann wäre ich jetzt in Kiew. Und dann würde ich ihm keinen Rat geben, sondern ich würde versuchen, ihm zuzuhören. Und würde sagen, was ist denn eigentlich dein Bestreben und warum geht es denn mit dem Wladimir Putin nicht? Und warum, was ist denn dein Interesse? Und sag, und was ist jetzt, warum will die NATO jetzt und warum die EU und was? Und das wäre mein. Wenn ich die Chance hätte.
Das ist ja voll der Mediator.
Ja, ich bin halt, ja, aber was, am Ende ist doch immer Interessenausgleich. Und der Zelensky hat ein Interesse für seine Ukraine, wobei nicht alle Ukraine, also nicht, die haben ja nicht alle dasselbe Ziel. Ich meine, ich kenne Leute, die sagen, ich bin doch kein Spielball hier für die Mächtigen auf dieser Welt. Was soll das denn? Auch Menschen, die in Marbach wohnen, sagen, nee, will doch das nicht. Ich möchte Frieden, ich möchte in Frieden leben und ich möchte, dass meine die Geflüchteten, ich möchte, dass sie wieder rüberkommen und da wohnen. Und es gibt Russen, die sagen so, was soll denn da ganz, und der blöde Putin, wir können nicht gegen den anstinken, weil dann landen wir im Gefängnis. Was ist die, und dann würde ich dem Wladimir Zelensky sagen, wie könnte zusammen mit dem Wladimir Putin und mit Europa, vielleicht auch mal ohne die USA, wie könnte denn ein Opera aussehen, das die Sicherheit für alle schafft? Und wir waren immer wieder in den letzten 20 Jahren davor, dass wir das eigentlich hätte machen können, aber dann hat der eine wieder Angst vor dem anderen und der andere hat wieder Angst vor dem nächsten. Aber mit Angst kommen wir nicht weiter. Und wie können wir das überwinden, indem wir eigentlich ernsthaft abfragen, was ist eigentlich wirklich dein Interesse? Das wäre mein, so würde ich ins Gespräch gehen und dann würde ich eine Stunde lang dem lauschen und der würde mir lauschen, sagen, schön, und jetzt, was machen wir jetzt? Trinken wir einen Wodka oder keine Ahnung? Würde mich auch darauf einlassen und klar, ich würde da sofort. Ich habe hier schon mit einigen Leuten gesprochen, hier vor in den letzten Wochen. Ich würde dasselbe zum Wladimir Putin machen. Wo hockt er denn? Feini! Ist weg. Er hat gesagt, komm, wir fahren zu dritt jetzt auf den Roten Platz mit der Zeitung im Arm, in der Ludwigsburger Kreiszeitung, und dann gehen wir zum Wladimir Putin und sagen, was willst du denn? Was ist eigentlich? Was hast du? Klar ist das gesponnen, aber warum soll denn das Spinnerte denken dürfen? Warum soll denn nicht der Matthias Rustisch da mal mit der Cessna oder was, das war auf den Roten Platz geflogen, hat ich nicht abgeschossen worden, ausspinnert, aber da hat ja was anderes, keine Ahnung, was dem Sinn hatte wirklich. Aber warum nicht hingehen? Und meine Antwort impliziert, ich bin überhaupt gefragt worden. Es hat irgendjemand, hat mich ernst genommen, mich oder meine Community drumherum, und hat mich nach Kiew eingeladen. Und warum eigentlich nicht? Irgendwie mit den Pacemakers hatte ich irgendwie auch die Idee, komm, lass uns nach Kiew fahren. 5 Tage, 4 Tage, 3 Tage.
Nee, nach Moskau.
Ja, beides. Erst Kiew und dann Moskau. Aber die wollt ihr nicht, oder wollt ihr? Heike? Peter? Ach so, okay.
Wie weit ist von Marbach nach Moskau? Guck mal, geschwind.
Nein, das sind 1200 Kilometer, 1500, 1800.
Das geht.
Wird man schaffen in 6 Tagen oder 7? Und ich glaube...
Ich weiß nicht, das, aber das wäre doch jetzt nochmal das Ziel von dem Abend, dass wir, lasst uns mit dem Fahrrad nach Moskau fahren. Aber
du auch?
Ja, irgendwie wäre vielleicht auch dabei.
Na ja, na, aber, also dann haben wir doch schon 7 Leute.
Aber ich finde eine Sache noch, weil die Zeit schon fortgeschritten ist. Was war mit dem Schiedsrichter?
Ach, du hast aber auch echte Gedächtnis.
Ja, das, ich meine, das ist ja noch die Frage, die noch offen steht. Was ist mit dem Schiedsrichter passiert?
Die Fragen beantwortet, dein Buch ist ja schon wieder weg.
Ja, ich habe jetzt noch so viele Fragen, aber wenn wir so weitermachen, sitzt
er morgen früh noch hier.
Also, wir machen irgendwann mal Teil 2.
Ja,
ja. Was? Schiedsrichter? Weil das also noch offen ist?
Auf die Gefahr hin, dass ich hier als zu friedlicher Mensch daherkomme, na, mich stört Ungerechtigkeit wahnsinnig. Und mein Großer, der hat vor 5 Jahren irgendwie mit dem Marbach hier, mit dem Marbacher Jungs von oben, der hat in Marbach gespielt. Da haben sie ein Auswärtsspiel gehabt in Walheim, weiß ich noch genau. Und am Vorabend kam mir vom SWR so ein Talk in Rheinland-Pfalz, Leute, voll beseelt, Frieden, und hab so mit Bundeswehrsoldaten debattiert und so über Frieden und den richtigen Weg und keine Ahnung. Da kam mir da hin auf den Platz. Und Tor und Gegentor und keine Ahnung. Und dann irgendwann hat die gegnerische Mannschaft das Ausgleichstor geköpft und es war eindeutig abseits. Eindeutig. Das haben alle gesehen, halt der Schiedsrichter nicht. Und ich bin
dann ist kein Abseits.
Nein, ich bin auf den Platz gerannt.
Oh Gott.
Und bin auf den Schiedsrichter zu, gesagt, das war abseits. Sie können doch nicht den Traum unserer Jungs hier zerstören, weil sie genau wissen, das war ein Abseits-Tor. Und hab den nicht bedrängt, ich bin überhaupt nicht handgreiflich geworden. Und hab den in Senkel gestellt und gesagt, das geht so nicht. Sie machen hier, die machen die Lust von unseren Jungs kaputt. Die haben eh alle Spiele verloren gehabt und das eine Spiel hätten sie vielleicht gewonnen. Hinterher haben sie tatsächlich Spiel verloren, weil nach dem 3-3 ist nur das 3-4 passiert. Und die gegnerische Trainer und meine, also die eigene Eltern, Miteltern und Trainer, Roland, bleib da! Ich so, hab mich nicht auffallen lassen. Bin ja auf den Platz gerannt und die gegnerische Mannschaft und sagt, der kriegt einen Verweis, es gibt eine Strafe für Marbach, das ist ja furchtbar, was macht denn der da? Der hat den Schiedsrichter bedrängt. Und so ging es dann auch, dann spiele ich halt dann ausgegangen und verloren gegangen. Und dann irgendwann gab es am Ende, dachte ich, oh Gott, die hauen mir alle den Kopf weg. Und dann am Ende kommt der Schiedsrichter auf mich zu und sagt, Herr Blach, oder hat nicht Namen, der wusste ja meinen Namen nicht. Sie haben recht gehabt. das war abseits. Ich glaube, das dabei kann ich stehen lassen.
Das ist richtig. Ich finde, mit einem Sorry oder einem Entschuldigen kann man viele Konflikte wahrscheinlich schon von vornherein lösen, wenn man das auch akzeptieren kann. Meine allerletzte Frage, vielleicht hatte Adi eine, ich muss nicht immer das letzte Wort haben. Es geht um Mut, es geht um Zuversicht, es geht um Hoffnung. Warum glaubst du, dass wir Menschen, in einem Satz, warum glaubst du, dass wir Menschen es doch schaffen können?
Weil die Welt wunderbar ist und jeder Tag und jeder Moment ein wunderbarer Moment sein kann. Wir müssen die Augen aufmachen und sehen die wunderbarsten Dinge, die es gibt. Kleine Falter, kleine Libellen, wunderbare Blumen und Blüten. Ganz einfach und doch so schwer. Und für diese wunderbare Welt, die wir haben und die wir bewahren, weil so viele Menschen ähnlich denken, dafür bin ich mir 100% überzeugt, dass die Zuversicht damit angepackt wird und wir es deswegen auch schaffen können. Da bin ich 100% von überzeugt.
Ich möchte keine Frage mehr stellen, weil das ein wunderschöner Schlusssatz war. Ich möchte aber eins noch fragen, und zwar, ich habe es ganz am Anfang, also das ist keine Frage an sich, nicht falsch verstehen, sondern ich habe es ganz am Anfang gesagt, wir haben ja hier keine Eintrittsgelder oder sonst irgendwas, sondern wir bitten unseren Gast immer um einen Verein, um eine Organisation, wo Spenden, die wir heute Abend einnehmen, hin sollen. Was ist denn deine Organisation oder dein Verein, wo die Spende des heutigen Abends hin soll?
Ich habe jetzt so viel gequatscht, dass ich genau das vergessen habe heute Abend.
Schön. Wir findet was.
Wir finden was. Nee, also in der Tat, also ich habe vorhin auch schon überlegt, wen könnte ich denn? Und dann gibt's, mir würde jetzt auch ein paar einfallen. Aber wenn das anders als das, was ich vorhin alles erzählt habe, das war ja eher ein offenes Buch. Wenn dieses Rätsel vielleicht doch noch ein bisschen Rätsel bleiben darf, wenn das für dich okay ist und für euch, aber da werden wir was finden. Und vielleicht kommt jemand auf mich zu und sagt, die haben es besonders verdient, dann passt es. Nee, mir fällt gerade tatsächlich niemand ein, wo ich sage, da, egal wie viel Betrag ist, da bin ich gerade irgendwie zu gedanklich weit weg.
Das macht aber auch gar nichts. Wir sammeln jetzt die Spenden ein. Wir sind ja in Kontakt und du gibst uns einfach irgendwann ein Zeichen und sagst, an diese Verein, an diese Organisation soll das Geld gehen. Vielen, vielen herzlichen Dank für dein Dasein, für deine Berichte. Teilweise auch herzzerreißend, muss ich ehrlich gestehen. Wir haben es vorhin schon gehabt und wir sagen das ganz oft bei unseren Gästen, aber bei dir trifft es jetzt wirklich auch nochmal extrem zu, weil ich noch ganz viele Fragen hätte. Wir müssen auf die Uhr gucken und wir sind leider nicht Wetten, dass dürfen überziehen. Das Heute-Journal würde uns auf die Finger hauen, deswegen müssen wir irgendwann zum Ende kommen. Vielen herzlichen Dank, Roland Blach.
Ja, vielen danke euch fürs Einladen.
Vielen Dank. Wie beendet man so einen Abend? Das ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Ich sage jetzt einfach Shalom.